Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wie war das nochmal mit der Mentalität? Ein Begriff, der in der Berichterstattung über Borussia Dortmund eigentlich nie fehlen durfte und der aktuell verschwunden ist. Grund ist die beeindruckende Konstanz, die der BVB unter der Regie von Niko Kovac entwickelt hat. Und so gibt es Anlass zur Hoffnung, dass die Dortmunder sich zum Bayernjäger aufschwingen. Das sind unsere Themen. Stabiler BVB, torhungrige Bayern, schon 22 Ligatreffer und die Gladbach-Krise lässt sich an der Tabelle ablesen. Dort ist man Letzter nach dem wilden 4:6 gestern gegen Eintracht Frankfurt. Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Und es sitzen hier zwei Legenden von Borussia Mönchengladbach. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, war gestern beim Topspiel und er hat gesagt, Can Usun, der Frankfurter, ist mit 19 schon weiter als ich in diesem Alter. Also das kann was werden. Herzlich willkommen, Lothar. Ein herzliches Willkommen an Alex Schlüter, den Kollegen von der ARD Sportschau, der vorher unter anderem bei DAZN und auch bei Prime war. Und er ist beeindruckt von Borussia Dortmund und findet, einen so klaren Plan hatten sie lange nicht. Dann ein herzliches Willkommen an die andere Borussia-Legende in dieser Runde, an Evalin. Was für ein Fußballleben. 18 Jahre Profi, mehr als ein Dutzend Trainerstationen, unter anderem UEFA-Cup-Sieger mit Borussia Mönchengladbach. Und er hat mir vor der Sendung erzählt, es hat mir wehgetan, die Borussia gestern so zu sehen. Und ich glaube, das können alle Borussen-Fans nachvollziehen. Und ein herzliches Willkommen an den Fußballchef der Bild, an Christian Falk, Buchautor, Transfer Insider. Und er hat den Eindruck, Harry Kane wird immer besser. Und den Eindruck teilen, glaube ich, viele, wenn man sich so die ersten Spiele in dieser Saison anschaut. Ja, und das Thema, das irgendwie so ein bisschen im Moment an diesem Wochenende drüber steht, Ewald, also Zettel ja, Handy, wenn ich das kurz sagen darf, eher auf lautlos. Ne? Lothar hat es auch meistens an, aber da gucke ich drüber weg, der darf das.
Woher weißt du, dass das nicht auch ist? Es ist auf lautlos.
Ja, das ist ja gut, alles klar. Was steht hier drin? Zum Thema, kann Borussia Dortmund Bayernjäger sein?
Naja, also wenn sie weiter jedes Spiel gewinnen, dann ist das schon möglich.
Aber traust du es Ihnen denn zu?
Ja, also ich finde, dass Bayern in diesem Jahr wirklich eine ganz außergewöhnliche Rolle spielt. Und das wird für alle schwer, da dran zu bleiben, also was ich im Moment so einschätze.
Ja, es wirken aber, Alex, du hast es ja auch schon gesagt, oder ich habe dich so zitiert, sehr, sehr stabil. Woher kommt das nach deiner Einschätzung?
Die Bayern?
Nee, die Dortmunder.
Ich glaube, dass es ein bisschen gebraucht hat, dass es im Verein ein bisschen gebraucht hat. Ich glaube, dass es vor allen Dingen auch mit Niko Kovac ein bisschen gebraucht hat, bis Borussia Dortmund sich wieder klar definieren konnte. Also ich weiß, es gab intern Sitzungen, in denen man besprochen hat, was sind wir denn eigentlich? Was wollen wir für Fußball spielen? Was ist unser Gesicht? Und wenn man ehrlich ist, hat das ja auch sehr, sehr viel gewechselt in den letzten Jahren. Wenn man alleine schaut.
Warte mal ganz kurz, Hans Kaiser, unser Aufnahmeleiter, bringt ein Mikro. Brauchen wir alle eins, Hans, oder? Na, Alex. Aber ich glaube, ein bisschen was verstehen konnten wir schon.
Ich fasse noch mal zusammen.
Genau.
Die Dortmunder waren lange auf der Suche nach einem Gesicht und scheinen jetzt eins gefunden zu haben. Also wenn man alleine schaut, wie unterschiedlich Nuri Sahin und jetzt Niko Kovac trainieren, was sie für eine unterschiedliche Philosophie haben, dann zeigt das ja schon, wie sehr der BVB auf der Suche gewesen ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt das Spiel anschaut von gestern, das waren tatsächlich Paradebeispiele für das, was Niko Kovac haben will und vor allen Dingen offensichtlich auch für das, was die Mannschaft mitspielen will. Also Umschaltfußball, dann sind es eben vielleicht mal nicht über 50% Ballbesitz, aber halt doch häufiger 3 Punkte am Ende des Tages.
Das Sky-Mikro steht ja auch nicht schlecht.
Ja, ich warte jetzt auf die bösen Nachrichten meiner ARD-Chefs.
Lothar, natürlich ist das jetzt noch eine Spielerei, das wissen wir alle, 5. Spieltag, die Bayern sind super unterwegs, aber der BVB ist sehr konstant. Ich war gestern in Mainz und habe diesen Eindruck eben auch gewonnen. Man glänzt nicht, aber man gewinnt. Das ist ja schon mal eine ganz gute Basis. Kann der BVB auf Strecke die Bayern gefährden?
Wenn man denkt, dass sie eigentlich die 2 Punkte, die sie verloren haben, eigentlich schon in der Tasche hatten beim Unentschieden auf St. Pauli mit dieser ja sehr harten Entscheidung, 11 Meter, rote Karte, da sind sie dann nochmal rangekommen, die Paulianer. Aber ja, sie wirken ja nicht nur in den letzten 5 Spielen dieser Saison stabil, sondern auch im letzten Drittel der Meisterschaft, in der letzten Meisterschaft haben sie auch wenig Spiele verloren, mehr Punkte geholt
sind
die Bayern.
Sind jetzt seit 13 Partien ungeschlagen.
Genau, richtig. Und Niko Kovac, die ersten Wochen waren schwierig. Ja, willst du alles von links nach rechts veränderst, dann brauchst du auch natürlich eine gewisse Zeit. Aber die Mannschaft glaubt vor allem daran, was Niko Kovac ihn mitgibt auf den Weg. Und es fehlen ja noch einige wichtige Spieler. Schlotterbeck ist jetzt wieder zurück, Gott sei Dank, weil gerade der Abwehr hat so ein bisschen ja nicht so unbedingt gut ausgesehen. Aber sie spielen nach vorne, dann, wenn sie den Ball haben, sehr schnell, stehen hinten sehr sicher. Und ja, wenn sie vor schweren Verletzungen verschont bleiben, dann glaube ich schon, dass sie an Bayern zumindest ein bisschen dran bleiben können, obwohl ich natürlich auch die letzten 5 Wochen genieße, wie Bayern München diese Bundesliga angegangen ist gegen Leipzig. Und diese Spiele sind einfach schöner zum Anschauen, aber Dortmund hat Erfolg und ich glaube, das ist einfach jetzt mal das Wichtigste, auch für die Bundesliga gut, dass eine Mannschaft noch dran ist und ich wünsche es dem Dortmund, dass es so weitergeht.
Und auch dran bleibt im Idealfall. Wie sehen denn die Bayern das? Lächeln die müde über den BVB oder pusht die das möglicherweise sogar auf eine gewisse Art und Weise?
Ja, ich glaube, das tut ihnen schon gut, dass es immer wieder einen Bayernjäger gibt aus Dortmund. Und er hat natürlich auch schon was reingebracht, was er bei Bayern natürlich gelernt hat, der Niko Kovac. Das ist Mentalität, da haben wir ja immer bei Dortmund gesagt, es fehlt in dieser Mannschaft. Und das ist ja das, was seine Stärke auch schon bei Frankfurt war. Bei Bayern braucht er keine Mentalität reinbringen, da hat er selber gelernt. Aber diese Selbstüberzeugung, die er mitbringt, der ist auch nochmal gereift seit dieser Bayern-Station. Und wenn ich jetzt höre, dass so ein Niko Schlotterbeck oder so ein Bayer plötzlich von der Meisterschaft sprechen.
Wollen wir gerade mal reinhören?
Ja, gerne.
Hat er gestern am Sky-Mikro, das ich dann in dem Fall gehalten habe, gesagt.
Letzte Woche gesagt, wir wollen extrem lang oben dabei bleiben. Die Bayern legen natürlich jede Woche vor, das ist unglaublich, schießen glaube ich jedes Spiel 4 Tore. Aber natürlich 13 Punkte aus 5 Spielen, ich hab's auch letzte Woche gesagt, ich bin hier, um irgendwas zu gewinnen und wir wollen lang das Meisterschaftsrennen eng halten. Da sehe ich jetzt uns gerade drin und wenn wir so weitermachen, sieht es echt gut aus.
Ja, und das heißt, und wenn Sie ganz lange dabei bleiben, dann könnte man irgendwann auch über die Meisterschaft sprechen.
So sieht's aus.
Ja, und das hat der Trainer durchgewinkt, ne? Also das hat er so stehen lassen.
Ja, das, wie du sagst, er hat es stehen lassen. Er ist natürlich clever genug, dass er es jetzt nicht sofort ausruft, aber dass es aus der Mannschaft herauskommt. Aber wer Niko Kovac kennt, der hat es natürlich schon sehr, sehr auf dem Zettel. Und ich glaube, Aki Watzke hat es auch mit drauf geschrieben.
Aber du hast es sehr gut hingekriegt. Aber du hast es sehr gut hingekriegt, dass er das sagt.
Ich habe es ihm im Grunde in den Mund gelegt. Nein, so. Er kam ja schon.
Aber also vor Niko 2 Wochen hat es Feier gesagt, dann hat ja. Niko Kovac sofort gesagt, mit dem muss ich reden. Weil Schlotterbeck wird er das nicht machen.
Was hättest du als Trainer gesagt? Es ist ja aus unserer Sicht jetzt erstmal auch gut und positiv, wenn ein Spieler sich ambitioniert äußert. Und das sage ich auch nicht nur als Medienvertreter.
Ja, also du weißt, dass ich das immer sehr kritisch gesehen habe. Aber am Ende des Tages sind das nur Worte. Entscheidend ist, wie die Leute sich verhalten. Wie verhalten sie sich im Training? Wie verhalten sie sich im Spiel? Bleibe ich scharf? Bin ich konzentriert?
Aber Worte formen Gedanken, formen Handlung.
Ja, natürlich. Und deswegen ist es ganz wichtig, als Trainer darauf zu schauen, wie die Leute, die das dann mal sagen, sich eben auch verhalten. Wenn ich weiterhin komplett konzentriert bin, wenn ich in jedem Training an mein Limit gehe, so wie es nötig ist, wenn ich aggressiv in die Zweikämpfe gehe und auch entsprechend in die Mannschaft hineinwirke, dann habe ich kein Problem damit. Aber man muss es beobachten. Wenn ich nur davon rede und tue nicht das, was nötig ist, dann kann es kontraproduktiv sein.
Das ist natürlich entscheidend, aber ich finde andersrum gedacht, erst einmal die Denke zu haben, wir wollen um den Titel mitspielen und deswegen tun wir alles dafür, deswegen ist unsere Einstellung in jedem Spiel, wir haben den Plan in Sicht, wir gehen mit allem rein.
finde ich erstmal sehr gesund. Also die Frage andersrum ist ja, wann kann so ein Satz einem auf die Füße fallen? Ja, die Medien werden dann vielleicht daran erinnern, wenn er das heute gesagt hat, beziehungsweise gestern gesagt hat, in Patricks Mikrofon, und in 4 Wochen haben sie dann 4 Spiele verloren. Aber du musst es doch als Trainer, würde ich jetzt vermuten, erst einmal aus der Perspektive sehen, dass diese Mannschaft selbstbewusst spielt, wenn sie solche Sätze sagt, dass diese Mannschaft an ihr Limit geht, wenn sie solche Sätze sagt. Und das würde ich erstmal grundsätzlich positiv bewerten.
Sie glauben zumindest daran, dass sie auch, und ich habe es gesagt, nicht nur 5 Spiele, sondern 13 Spiele eigentlich sehr erfolgreich waren. Und in der Champions League sind sie auch so weit gekommen wie Bayern München. Bei der Clubweltmeisterschaft waren sie auch im Viertelfinale dabei. Also bei den Dortmundern, wenn da es mal ins Laufen kommt, dann sind die auch, wenn die Saison generell auch bleibt, stabil, dann glaube ich schon, dass Dortmund Möglichkeiten hat, auch mit diesem Kader, weil es sind ja auch Spieler besser geworden bei Niko Kovac. Nicht nur Adeyemi, vor allem Metscher. Ja, der spielt jetzt endlich mal auf einer Position, wo er eigentlich hingehört, nämlich vor der Abwehr. Taktisch ein guter Spieler, Persönlichkeit, erinnert mich so ein bisschen auch von der Gestalt her, ein bisschen an Bellingham. Mhm. Natürlich noch ein bisschen entfernt, aber er hat die Qualität.
An den älteren Bellingham.
Älteren Bellingham, genau, der bei Real Madrid spielt. Aber das sind Spieler, die er besser gemacht hat. Sabitzer hat ein bisschen nach hinten gezogen. Ja? Und er hat Optionen, Möglichkeiten. Und gestern muss man noch eins sagen, sie haben ohne Gyökeres gespielt, der sich beim Warmmachen verletzt hat. Und auch das haben sie weggesteckt.
Ja, Sabitzer so ein bisschen stiller Held bei Borussia Dortmund, ehe wir jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Eins finde ich jetzt noch reizvoll. Du kennst Kovac sehr, sehr gut.
Ja.
Wird er intern jetzt schon was anderes sagen als das, was er extern sagt? Oder hält er intern aktuell den Ball auch noch flach?
Wenn er was intern sagt, dann kommt es da doch irgendwie raus. Und deswegen würde ich sagen, er hält den Ball flach, weil er clever ist. Er weiß aber, was er will. Er will natürlich auch Meister werden, da bin ich überzeugt. Die Schale würde er schon gerne nach Dortmund holen. Und deswegen würde er aber jetzt nicht nach diesen 13 Spielen oder nach diesen 5 Spielen dieser Saison nach vorne vor die Mikrofone gehen und sagen, wir werden Meister oder wir sind der Konkurrent von Bayern München oder der Jäger und wir trauen uns das zu. Das weiß er, aber er sagt es nicht.
Ein großes Problem haben natürlich die Fans, wenn Dortmund dieses Jahr Meister werden sollte. Und das, weil ich sie gerade da hinten sehe, sind die Meisterschaftstrikots.
Wird die dann in Jahren, ich glaube, das ist dann ein, das ist dann ein verkraftbares Problem.
Man muss ja sehen, Kovac ist ja ein Disziplinfanatiker. Ich meine, das ist ja das große, große Geheimnis. Er ist ein Arbeiter. Und das ist ja auch das, was jetzt allen so gefällt. Das ist ein Kontrapunkt. Und deshalb wirkt es auch bei der Mannschaft. Es hat ein bisschen gedauert. Ich meine, dass er da einsteigt und erstmal Fitnesstraining machen muss, das ist natürlich schon ein Armutszeugnis für alles, was davor passiert ist, während der Saison damals. Und das gefällt in Dortmund. Und man muss auch sagen, dort hat er auch die Rückendeckung. Da gibt es keine Spieler, die sich jetzt irgendwo ausweihen können und sagen, ja, wie bei Bayern das der Fall war. Er hat da auch wirklich ziemlich trainieren lassen. Man hat da sich darüber lustig gemacht. Wir trainieren hier für die Tour de France auf dem Fahrrad oder was weiß ich. Da hat er natürlich so ein paar Pole in der Chefetage gehabt. Die haben ihn nicht so gestützt. Und dort gibt es überhaupt keine Ausreden. Und die gehen den Weg mit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt das Geheimnis, dass er die wirklich an der Kandare hat. Und schaut gut aus.
Ich finde auch, dass die... Ich weiß nicht, seit wann er jetzt diese Umstellung gemacht hat, aber dass er mit einer Dreierkette spielt oder Fünferkette, dass Benzebaini, der auf dem Flügel richtig Probleme hat, wenn er gegen richtig schnelle Außenstürmer spielt, jetzt in der Dreierkette spielt und dort viel, viel bessere Leistungen bringt, aus meiner Sicht, als ich das vorher gesehen habe, hat auch dazu geführt, dass sie ein bisschen kompakter sind. Denn das war ein Problem, was sie in den letzten Jahren immer hatten. Wenn sie in Führung lagen, gab es immer irgendwo mal Probleme, so wie jetzt bei Juventus, aber das hatten wir bei ihnen natürlich dann durch seinen Fehlpass auch mit. Aber das ist für mich auch ein Argument, dass sie stabil sind. Und dann natürlich mit Adeyemi, der im Moment eine Top-Entwicklung nimmt und fast einer der besten Konterstürmer im Moment ist.
Wenn wir nachher noch weiter vertiefen, ich merke, Borussia Dortmund ist ein Thema, das immer alle irgendwie beschäftigt. Und jetzt höre raus, immer noch eine gewisse Skepsis. Aber wenn der BVB diesen Trend sozusagen verstetigen und bestätigen könnte, könnte es was werden. Und jetzt, bevor wir dann über Borussia Mönchengladbach sprechen, einmal das Thema, was uns hier fast jede Woche beschäftigt. Du kennst es natürlich auch, Hand. Na, also diese Frage, was ist jetzt eigentlich Hand, und philosophisch formuliert werden, ja, wie viele. Ja, wir hatten es letzte Woche auch und schauen jetzt einmal auf die Szene, die dazu gehört an diesem Wochenende. Und da würde mich schon die Einschätzung der Runde sehr interessieren. Fischer schießt, Uwe Draogo hat die Hand weit oben. Es gibt keinen Elfmeter, es gibt auch keine Überprüfung. Und das hat bei Wolfsburg, wir hören gleich Maximilian Arnold, gelinde gesagt, Unverständnis ausgelöst. Hören wir mal rein.
Über was reden wir? Über was reden wir?
Ich bin auf deiner Seite.
Also nee, das ist ein Elfmeter.
Ich finde, das ist, ja?
Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber das ist für mich meiner Meinung nach ein ganz klarer Elfmeter. Wir haben gerade einen abgepfiffen bekommen in dem 16er. Das verstehe ich nicht, das akzeptiere ich auch nicht. Das finde ich einfach nicht richtig. Und ich habe immer so das Gefühl, das kann man mit Wolfsburg machen. Ich finde es nicht gut. Das ist für mich ein klarer Elfmeter, das darf so nicht passieren auf
Warum
dem Niveau.
Warum mit Wolfsburg, mit anderen nicht?
Ja, es ist in letzter Zeit schon öfters. Über die Jahre, wo ich auch hier bin, merke ich das immer wieder.
Gut, nimmt er dann so wahr, aber jetzt mal in der eigentlichen Sache. Kannst du verstehen, dass er sich da so aufregt?
Ja, vollstes Verständnis. Also ich verstehe nicht, dass man es sich nicht mal anschaut. Dann kann man nochmal drüber sprechen. Also der Schuss sah jetzt nicht so aus, als wenn er aufs Tor gegangen wäre.
Aber das ist kein Kriterium.
Aber ich wollte gerade sagen, aber du siehst ja auch, die Flugkurve verändert sich. Also die Hand geht nach oben. Also spricht alles für einen Elfmeter.
Eine natürliche Handbewegung ist es auch nicht, würde ich jetzt sagen.
Aber Kommunikation hat es gegeben zwischen Schiedsrichter.
Aber so richtig angeschaut.
Also man hat nur sehen können, dass er extra gesagt hat, wartet mal. Es gab ja danach dann übrigens interessanterweise Abstoß. Also offensichtlich hat er eben gar nicht wahrgenommen, dass da ein Leipziger dran war. Und das finde ich schon sehr komisch. Denn wenn es Kommunikation gibt, heißt es ja, es wird auf etwas geschaut, was möglicherweise da eben gerade regelwidrig gewesen ist. Und wenn man drauf schaut, dann ist es natürlich...
Das kann er ja gar nicht sehen, dafür ist der VAR ja da. Aber der VAR wird es sich angeschaut haben. Und entweder hat er es nicht gesehen, dann ist es schade, oder er hat es gesehen und denkt, naja, dann muss ich ihm...
Ich glaube eher, dass er es nicht gesehen hat, weil wenn er es sieht, muss er natürlich eingreifen. Weil es war ein klares Handspiel, Schuss wäre nicht aufs Tor gekommen, haben wir ja gerade gehört, spielt keine Rolle. Die Hand war oben, weg vom Körper, also keine natürliche Körperbewegung oder Bewegung mit dem Arm. Also für mich ein ganz klarer Elfmeter und deswegen verstehe ich auch den Unmut von Arnold.
Ist das nicht ein Ärgernis, dass die Handregel immer wieder gefühlt uneinheitlich ausgelegt wird?
Ja, da können wir ja jede Woche diskutieren hier. Das ist, wird heute eine Diskussion sein und nächste Woche wird es die gleichen Themen wiedergeben. Auf irgendeinem Platz der Welt auf jeden Fall und häufig auch in der Bundesliga.
Naja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns alle keinen Gefallen damit getan haben, dieses Ding überhaupt ins Rollen zu bringen. Es hat so viele lächerliche Elfmeter gegeben in den letzten Jahren.
Du meinst VAR oder Hand?
Nein, mit der Hand.
Ja.
Was
wäre denn dein Lösungsansatz?
Naja, also ich... wenn einer nicht so da steht und irgendwelche Bälle abfängt. Mittlerweile ist es so, dass manche Abwehrspieler aus Angst, angeschossen zu werden, schon gar nicht mehr attackieren, die Hände hinterm Rücken haben. Dann kann ich nicht mehr angreifen, dann kann ich nicht mehr aggressiv sein. Das ist lächerlich. Ich finde, dass das einfach dem Schiedsrichter überlassen bleiben muss, zu sagen, das ist jetzt eine absichtliche Bewegung. Aber alle sind nur damit seit Jahren damit beschäftigt. War das jetzt Hand, war das jetzt keine Hand? Wie viele Spiele sind damit entschieden worden?
Wobei die Szene, Ewald, ja zumindest eine exemplarische dafür ist, dass ohne VAR wahrscheinlich nicht mal eine Sekunde vom Schiedsrichter drüber nachgedacht worden wäre, weil es halt zu schwer erkennbar gewesen wäre.
Ich habe ja nichts gegen den VAR, genau. Im Gegenteil. Also, ich habe das immer unterstützt, dass das so ist. Was mich dann irritiert manchmal ist, dass man auch andere Elfmeter jetzt in den letzten zwei Wochen nicht so überprüft hat. Letzte Woche St. Pauli in Stuttgart.
Also musst du jetzt hier sagen, also wenn du den VAR hast und siehst diese Szene, finde ich, ist es ein Beispiel für eine glasklare Fehlentscheidung. Das ist jetzt meine. Ich weiß nicht, ob das vom Regelwerk jetzt 1:1 gedeckt ist, aber wenn ich da drauf gucke, muss ich sagen, es werden so viele Elfmeter gegeben. Wenn der nicht gegeben wird, dann verstehe ich es nicht. Das, oder?
Also mir fehlt noch die Fantasie, wenn ich als VAR, also als jemand, der in Wolfsburg groß geworden ist, kann ich sagen, da liegt Maximilian Arnold daneben. Das hat nichts mit Wolfsburg zu tun, dass solche Szenen da vielleicht übersehen werden. Aber das ist natürlich seine Perspektive als Spieler.
Also
das
ist klar. Aber Alex, ganz kurz einmal noch. Wir gucken vielleicht noch mal drauf. Also von den Schiedsrichtern hieß es war nicht glasklar zu sehen, dass der Ball an der Hand war, auch für den VAR, weil die Rotation danach nicht hinreichend ausgelöst wurde. Ich gebe das jetzt frei wieder. Aber ich will jetzt fair bleiben, gibt es Zweifel daran, dass die Hand den Ball berührt hat?
In dem Moment sieht man, dass sich die Richtung verändert. Ja, die Rotation hat sich nicht verändert, aber die Richtung verändert sich. Oder siehst du auch so? Das kommt noch dazu. Aber in dem Moment, wenn klar ist, dass die Hand am Ball war, dann fehlt mir jede Fantasie, noch irgendwas zu finden von dem, was die Regularien hergeben, dass man sagt, das ist kein Elfmeter. Also für mich kann es dann tatsächlich auch nur ein, wir haben es übersehen gewesen sein. Und nicht mit, ach ja, vielleicht.
Er muss den Schiedsrichter einfach rausschicken. Also dann kann man sagen, wenn es der anders entscheidet, auch schwierig, aber dass es nicht mal dafür rausschickt, das ist schon.
Wobei es ja auch gar keine Interpretationssache ist.
Aber
darum scheint es dann tatsächlich im Kern gegangen zu sein. Aber ich finde, es ist eindeutig. Also nach meiner Wahrnehmung hat die Hand den Ball berührt.
Richtig. Ich glaube, da widerspricht dir hier am Tisch keiner.
Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Bewegungen, wo, wenn ich das Bein raushebe, dann habe ich manchmal den Arm hier, jetzt Pedraogo grätscht rein. Dann kann das schon mal sein, dass man am Ende, bevor man ganz auf die Erde fällt, nochmal die Hände hochnimmt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt die Hand hochgerissen hat, um den Ball abzufangen.
Ja, aber ich glaube, die Diskussion, ich finde, dass der Schiedsrichter, ich meine, der VAR muss ja sagen, schau es dir an. Und da könnte man darüber diskutieren, wenn er nochmal falsch liegt. Aber allein dafür, dass er ihn nicht mal rausschickt, verstehe ich nicht.
Nun denn. So, spannend bis hierher. Ja. Nicht erfreulich, aber spannend allemal. Und Felix Fischer heute wieder für uns bei Social Media unterwegs, hat ein weiteres Thema, das zumindest für Gesprächsstoff auch hier sorgen wird. Um was geht's da?
Jetzt ging es zwar vor allem ums Thema Handspiel, aber das Wort Elfmeter ist jetzt auch schon oft gefallen. Und da plant die FIFA nichts Geringeres als eine echte Regel, eine echte Elfmeter-Revolution. Es kann nämlich sein, dass ab kommendem Sommer, ab der Saison 26/27 keine Nachschüsse mehr erlaubt sind. Sprich, der Schütze tritt an, schießt und wenn dann was passiert, wenn der Keeper den Ball berührt, wenn er drüber geht, dann wird abgepfiffen, dann gibt's Anstoß. Wiederum Abstoß. So ist es richtig. Und es gibt mehrere große Befürworter schon, unter anderem der Schiri-Boss Pierluigi Collina, kennen wir alle noch bestens. Und genauso FIFA-Präsident Gianni Infantino, auch ein Befürworter. Die haben sich im Grunde schon geeinigt, dass es diese Änderung geben wird. Und auch Manuel Neuer sagt zum Beispiel, alle Regeln pro Torwart sind natürlich super. Es gibt auch ein, zwei Kontrastimmen, zum Beispiel von Manuel Gräfe, kennen wir bestens, 17 Jahre lang Bundesliga-Schiedsrichter. Er erklärt das nochmal kurz, dass sie eben diese Revolution planen. Wichtig, die IFAB muss noch zustimmen mit einer Zweidrittelmehrheit. Und dann aber das Wichtige, Hände weg von Grundregeln des Fußballs. Also Manuel Gräfe, eine sehr, sehr klare Meinung. Und übrigens ist es noch unklar, was passiert, wenn der Keeper den Ball nicht berührt und dann der Ball an die Latte oder an den Pfosten geht. Es gibt also noch ein paar Fragezeichen. Es ist spannend und es bleibt auch spannend.
Klar wäre aber, wenn der Ball drüber geschossen worden wäre. Das soll ja in der Geschichte des Fußballs auch mal vorgekommen sein. Aber
schaust du mich jetzt
an? Ich habe es einfach so allgemein in die Runde geguckt. Lothar, das ist verjährt. Du kannst damit sehr gut umgehen. Ewald hat mich jetzt eben wirklich fragend angeguckt, hat gesagt, was soll das? Es geht wirklich darum, dass man den Nachschuss beim Elfmeter abschaffen
Wenn der Torhüter den Ball verliert hat.
Ah ja, alles klar. Ja.
Und okay. Ich finde die Idee gut. Weil wenn du schon die größere Chance hast, den Elfmeter zu verwandeln und der Torhüter hält ihn, dann hat er ihn ja gehalten, den Elfmeter. Und dann hat er ja seine Arbeit gut getan. Und dann, wenn der Nachschuss dann reingeht, dann wird der Torhüter eigentlich nicht belohnt, weil der Nachschuss dann ja auch als Tor zählt. Also von dieser Seite finde ich die Idee gar nicht schlecht.
Aber Lothar, es gibt noch was anderes. Wenn du mit Torhütern sprichst, wir haben ja verschiedene Dinge, die einfach nicht gehen. Also dass der Schütze antäuschen kann.
Lass uns mal, das haben wir vergangene Woche hier sehr ausführlich besprochen. Lass uns mal bei diesem Punkt bleiben. Lothar ist dafür, man kann aber ehrlich gesagt auch dagegen halten. Also Nachschuss gehört zum Fußball seit keine Ahnung, Jahrzehnten, seit gefühlt über einem Jahrhundert. Warum muss das weg?
Muss nicht.
Soll das weg? Warum hat man diese Idee?
Naja, weil es, wie es Lothar gesagt hat, ich finde, wenn ich so eine Chance habe, der Torwart muss mit einem Fuß auf der Linie bleiben, dann kann ich auch noch antäuschen und den Lauf unterbrechen. Und wenn er dann trotzdem den Ball hält, dann kann ich ihn noch mal reinhauen. Das ist ja albern.
Auf der anderen Seite hat es einen Foul gegeben, also ein sanktionswürdiges Vergehen, für das dann der Elfmeter ausgesprochen worden ist.
Wenn es korrekt entschieden worden ist.
Und wenn die Hand nicht im Spiel war.
Aber ich bin ja ein Fan, wenn man so ein bisschen bei anderen Sportarten mal schaut. Jetzt schauen wir uns mal im Eishockey an oder beim Basketball. Da ist ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, jetzt kriegst du noch mal eine Chance. Also finde ich mal ganz sinnvoll. Nicht jede Regeländerung, aber ich finde, da könnte man wirklich was machen, weil, wie gesagt, wenn ich dann sehe, einer vergibt und darf dann ins leere Tor einschieben, das ist schon ein bisschen ungerecht.
Ich überlege gerade, wenn es diese Regel schon immer so gegeben hätte, welche großen Fußballwunder ausgeblieben wären oder sich vielleicht anders entwickelt hätten. Ich habe ich es richtig im Kopf? Liverpool gegen Milan, Finale 2003 mit Nachschuss von Xabi Alonso. Also später gab es natürlich dann legendäres Elfmeterschießen, aber habe ich das richtig? Vielleicht, bekommen wir da Unterstützung von Social Media, aber das war, glaube ich, diese Aufholjagd.
Das war 2005. Ich war damals 2005. Mit Franz Beckenbauer da und genau. Ich würde jetzt im Kopf sagen, ja.
Ja, irgendwie klingelt es bei mir im Kopf, das war ein Nachschusselfmeter. Das heißt, wir hätten, oder hinten geht der Daumen hoch, wir hätten das Wunder von Istanbul nicht erlebt, wenn diese Regel von den Kollegen damals schon durchgesetzt worden wäre. Vielleicht gibt euch das zu denken.
Ich bin auf deiner Seite. Ich finde, kann man es ein bisschen vergleichen mit Golden Goal. Das wurde ja damals auch eingeführt. Olli Bierhoff hat Deutschland 96 zur Europameisterschaft geschossen, aber legendäre Verlängerung des Fußballs, wie beispielsweise 1970, Deutschland-Italien 3-4, hat es nicht gegeben. Jetzt bei einem Elfmeter, also es würde uns mit Sicherheit werden noch andere Beispiele würden uns einfallen, nimmt man dem Fußball damit nicht auch wieder so eine unberechenbare Komponente?
Vielleicht macht man es aber gerechter für den Torhüter. Ich bin jetzt mal auf der Torhüterseite. Ja? Und wenn ein Torhüter den Elfmeter hält, ja, dann hat er seine Arbeit getan. Aber er kann ihn ja nicht immer festhalten. Er ist ja schon im Nachteil. Ja, muss mit dem Fuß auf der Linie bleiben. Und das Tor ist ja breit genug, im Endeffekt, um ihn zu verwandeln. Und da kriegt der Schütze ja eigentlich das, was er schlecht gemacht, kriegt er ja meistens. Meistens ist es ja auch der Schütze, der zum Nachschuss dann irgendwie kommt, weil er auch am nächsten dran steht, weil die anderen dürfen ja später reinlaufen, bekommt er halt nochmal die Chance. Und eigentlich hat er was schlecht gemacht, aber kann sich trotzdem nochmal belohnen.
Und wir haben ja auch ein Beispiel im Fußball, wenn es mal wirklich zum Elfmeterschießen geht, dann ist es ja auch nicht so, dass du jetzt dann nochmal schießen darfst, wenn du... Also macht eigentlich für mich Sinn.
Aber dass Infantino und Schiedsrichterobmann
Colina
dafür sind, das ist ja klar, das kommt ja von denen. Colina ist ja der Experte bei der FIFA für Schiedsrichter, hält Vorträge auf der ganzen Welt. Und dass die jetzt da dafür sind, das wundert mich nicht.
Die haben sozusagen auch aufgebracht.
Das war die Idee von denen, ganz sicher.
Ich finde zumindest jetzt ganz gut, dass es, glaube ich, nichts mit irgendwie Kommerzialisierung oder so zu tun hat. Es macht, finde ich, jetzt erstmal auch den Moment nicht spektakulärer, so ein Nachschuss. Also Beispiel 2005 kann ja auch sehr spektakulär sein. Ich glaube, es geht ihnen dann tatsächlich um Gerechtigkeit. Das ist ja zumindest erstmal eine gute Denkweise.
Aber dann würde ich eher diese anderen beiden Dinge abschaffen. Wenn der Torwart sich normal verhalten kann und der Schütze durchlaufen muss, dann habe ich als Torwart eine faire Chance. Das ist heutzutage, wenn der Schütze ein bisschen, so wie Harry Kane, ein bisschen Ruhe hat und auf irgendeine Bewegung wartet, hast du doch gar keine Chance mehr. Also ich finde, die anderen beiden Sachen abschaffen, dann brauchen wir auch über den Nachschuss nicht reden.
Gut, aber ich höre raus, die Runde ist mehrheitlich, gerade Lothar, dafür, dass man über so etwas sehr wohlwollend nachdenkt und das gegebenenfalls dann auch in die Tat umsetzt. So, dann sprechen wir jetzt über Borussia Mönchengladbach. Gestern, Lothar war da, Ewald hat es zu Hause ziemlich konsterniert verfolgt und wir haben es auch alle angeschaut. Gestern dieses wilde 4-6 gegen Eintracht Frankfurt nach einem zwischenzeitlichen 0-6. Und das Vinkovic-Čanić, obwohl man mal wieder Hoffnung auf bessere Zeiten hatte.
Ist eine ganze Weile her, dass Mönchengladbach große Fußballspiele sah, dass die Stadt sich schmückte für Fußballfeste. Zeugen dieser Zeit schauen uns aus Vitrinen und Trophäenschränken fast ein bisschen traurig an. Gestern war mal wieder so ein Abend, nicht auf internationalem Parkett. Davon kann man in Gladbach derzeit nur träumen, sondern in der Bundesliga. Und schön war es nicht.
Ja, also erstmal desolate Vorstellung der Mannschaft.
Das war von Minute 1 bis 47 katastrophal von uns.
Situation ist scheiße, was können wir machen? Ne?
Verlieren Spiel durch eine desolate erste Halbzeit, die in der Bundesliga so jetzt erstmal nichts zu suchen hat.
Erstes Heimspiel unter Eugen Polanski. Und viel schlimmer hätte das Spiel für diesen jungen Trainer nicht beginnen können.
Du nimmst dir was vor. Merkst auch schon, so in den ersten Minuten kommst nicht so richtig in die Zweikämpfe. Hast dann zwei Standardsituationen, die du kassierst.
Tor! Der Koch war's. Noch mehr Flipper. Tor, Tor!
Und da fehlt dir einfach auch der Mut.
Der tropft von alleine rein.
Und dann spielst du jeden Ball zurück, schlägst Bälle, kannst keine zweiten Bälle gewinnen.
So langsam aber sicher umreißt Eugen Polanski die Schwere der Aufgabe.
4-0.
4-0.
Und dann nimmt das eine Dynamik auf, die es im Fußball eigentlich nicht aufnehmen darf.
Die Eintracht hört nicht auf. Wahnsinn! Ein Wahnsinnstor!
Aber das gibt's dann im Fußball.
Es war ein großes Fußballspiel, aber kaum zu ertragen für viele Gladbach-Fans und für die alten Helden großer, lang vergangener Tage. Einer derer, die in ihre großen Fußstapfen treten sollen, äußert sich gestern erfreulich klar.
Ich glaube, es war irgendwo eine Charakterfrage. Ich will gar nicht die Statistik wissen, wie viel Defensiv-Zweikämpfe wir gewonnen haben in der ersten Halbzeit. Wahrscheinlich so 17% oder so. Und ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit 45 Minuten 0 gelbe Karten, 5 Gegentore. Und keinen gewonnenen Zweikampf. Also ich weiß nicht, so, da muss ich einiges ändern.
0:6 kurz nach der Halbzeitpause.
Es geht genauso weiter.
Frankfurt wechselt nach und nach die Stärksten aus und die Borussia beginnt, Tore zu schießen. Ein nennenswertes Aufbäumen?
Ich glaube, wenn ich 6-0 führen würde, weiß ich nicht, wie meine Spannung dann in der zweiten Hälfte wäre. Natürlich haben wir dann ein anderes Gesicht gezeigt, irgendwo in der zweiten Hälfte, aber da ist was schön zu reden mit, ja.
10 Tore im Borussia-Park. Der bleibende Gladbacher Eindruck ist am Ende trotz allem wohl dieser.
Wir sind Tabellenletzter, da gibt's nichts schön zu reden.
Während des Spiels war ich tatsächlich fassungslos, wie das Spiel läuft. Also wie wehrlos wir uns dann gezeigt haben.
Und unterm Strich steht dann was? Suchen Sie einen Trainer oder suchen Sie keinen Trainer?
Es ist erstmal so, wir haben es ja gesagt, Eugen, erstmal unser Trainer. Wir gucken uns das an und bewerten es dann später.
Eugen Polanski bekommt noch Zeit, so scheint's, für den Versuch, die Borussia in eine bessere Zukunft zu führen. Gerade nach diesem irgendwie ja doch großen Spiel gestern. Eine wirklich große Aufgabe.
Tja, das war schon ein Brett, ne? Wie Borussia Mönchengladbach da zur Pause zurücklag. Hattest du das Gefühl, das könnte möglicherweise sogar zweistellig enden?
Ja, musste man das Gefühl haben, war ja relativ schnell nach der Halbzeit gleich das nächste Tor. Ich glaube, in Frankfurt jetzt da nicht ein bisschen runtergegangen. Die haben ja auch europäische Aufgaben zu erledigen. Dann hätte es wirklich bitter werden können, dass da noch 4 Tore fielen. Das war schon eher schmeichelhaft, muss man sagen. Also macht für mich keinen guten Zustand, diese Mannschaft.
Ja, immerhin haben die Borussen der Versuchung widerstanden, das Ganze dann schön zu reden, sondern haben also auf diese 6 Gegentore abgestellt und weniger auf die 4, die sie dann geschossen haben. Ewald, du hast schon gesagt, dir hat das wehgetan. Wie ist das für dich, wenn du dann so eine erste Halbzeit siehst und dieser große Traditionsverein im sportlichen Sinne da untergeht?
Ja, wir, Lothar war ja auch da. Wir haben ja 125 Jahre Borussia gefeiert. Und wenn du das gesehen hast, wer alles in den letzten Jahrzehnten dort gespielt hat und wer alles dort war, was für, auch für die aktuellen Spieler war das ein Aha-Erlebnis und auch für die Mitarbeiter zu sehen, was für Generationen von Spielern da durchgelaufen sind. Und du siehst die aktuelle Situation, dann ist das schon etwas anderes als früher. Natürlich haben die Zeiten sich geändert. Wenn du jahrelang in der Champions League spielst, dann hast du andere finanzielle Möglichkeiten. Und es ist für Clubs wie Gladbach dann schwierig, das Ganze wieder unter Kontrolle zu kriegen und wettbewerbsfähig zu sein. Aber ja, es hat, ich habe das ja eben schon gesagt, wenn ich sehe, wie die Leute eingeblendet werden und dort sitzen auf der Tribüne und sich fragen, was ist hier eigentlich los?
Und Bertie Vogts und Rainer Bornhoff.
Ja, alle Verantwortlichen. Und ich sitze vorm Fernsehschirm mit meiner Frau und nach, sie ist immer hin und her gelaufen, nach 11 Minuten 1-0, nach 15 Minuten 2-0, dann habe ich zu ihr gesagt, naja, also zum Glück spielt Frankfurt gleich in der Champions League, die werden sich jetzt nicht großartig jedoch zerreißen. Dann ist sie runtergegangen, kommt wieder hoch, steht 4-0. Also, es war, ja. es hat mir wehgetan, das zu sehen. Und ich kenne solche Situationen. Wenn das ist wie ein Blackout, wie ein kollektiver Blackout. Und das kannst du dann nicht mehr aufhalten.
Brasilien hat es erlebt bei der WM gegen Deutschland. Du kannst ja möglicherweise irgendwann in die Dynamik eines solchen Spiels nur noch schwer eingreifen. Aber dennoch passt es irgendwie zu diesem Trend der Borussia in den letzten Jahren.
Eigentlich nicht. Nicht in dieser Art und Weise wie gestern in den ersten 47 Minuten. Also für mich hat der Frankfurt gar nicht kämpfen müssen. Die mussten nur Fußball spielen. Die mussten ja gar nicht in die Zweikämpfe. Die haben sie sowieso gewonnen. Weil Mönchengladbach, alles, was zum Fußball gehört, war auf jeden Fall die erste Stunde bei der Borussia nicht da. Danach haben sie sich ein bisschen sonnen. Natürlich Frankfurt 3 Gänge zurück. Dienstag gegen Atletico Madrid. Nächsten Samstag Topspiel gegen Bayern München. Waren dann schon mit dem Kopf weiter. Aber sie haben es dann ja auch nicht hinbekommen, die Frankfurter, auf einmal auch wieder den Hebel rumzulegen. Weil 4 Gegentore gegen eine Borussia, die bisher aus 4 Spielen nur ein Tor aus dem Eckball gemacht hat. Aber sie haben zumindest dann zum Schluss, und es war auch das Publikum honoriert mit Applaus zum Schluss bei den Toren und waren auch danach hinter ihrer Mannschaft gestanden. Aber was 60 Minuten passiert ist, das hat mit Fußball nichts zu tun gehabt. Frankfurt wie im Training durchkombiniert, die Bälle sind gelaufen und Gladbach hat nur zugeschaut. Ja, und da brauche ich keine Trainerdiskussion und weiß ich, welche Diskussionen da jetzt aufkommen, sondern dass einen Zweikampf, in diesen Zweikampf muss der Spieler gehen. Und das konnten sie in Leverkusen, da haben sie das gut gemacht, haben gut gegen den Ball gearbeitet. Und gestern waren sie nur Statisten, haben zugeschaut, wie Frankfurt 60 Minuten anscheinend einen Traum Fußball gespielt hat, weil es schön war anzuschauen. Aber da war auch keine Gegenwehr da.
Und die haben einfach nur
Es passte nicht zum Trend in dem Sinne, dass also die Borussia jetzt in den letzten Jahren komplett abgerutscht wäre. Das war jetzt unscharf von mir formuliert. Aber insgesamt hat man halt den Eindruck, dass sich bei Borussia Mönchengladbach sportlich maximal so eine Art Stillstand eingestellt hat.
Ja, also ich glaube, der Umbruch, wenn sie denn einen vorhatten, gerade so nach dieser Ära Kramer, Stindl und Co., der ist nicht gelungen. Wo gehört denn diese Mannschaft hin? Also, ich bin voll bei Lothar. Du darfst in gerade dieser ersten Halbzeit die Zweikämpfe, die da geführt wurden, nicht so klar verlieren. Das muss auch dieser Kader hinbekommen. Aber dieser Kader ist für mich kein Kader für die obere Tabellenhälfte. Dieser Kader ist für mich einer, der da unten sich im Abstiegskampf befindet. Man sollte nicht Letzter sein und man sollte besseren Fußball auf den Platz bekommen, als das die Mannschaft im Moment hinbekommt. Ob jetzt mit Polanski als Trainer oder dann einem bald Neuen, wir werden sehen, was passiert. Aber ich finde, man muss schon auch ehrlich sagen, dass diese Mannschaft im Moment, also wenn ich das bei Dortmund schon gesagt habe, was wollen sie denn für ein Fußball spielen, große Frage in den letzten Jahren, kein Gesicht hat. Was ist Gladbach für eine Mannschaft? Ist es eine Ballbesitzmannschaft? Ist es eine Umschaltmannschaft? Ist es eine Mannschaft, die dem Gegner wehtut, die vor allen Dingen über die Athletik kommt? Jetzt war das natürlich das schlechteste Beispiel von allen, aber ich konnte es auch in den letzten Monaten schon nicht beantworten.
Also wir beobachten das ja nun schon jahrelang und Lothar genauso. Also wenn du jetzt in die Geschichte schauen willst, dann würde ich sagen, Mönchengladbach hat traditionell in den letzten 2-3 Jahren immer schon mal defensive Probleme gehabt. Sie waren oft nicht so stabil, nicht so schnell hinten vor der Abwehr, nicht solche Sechser, die Zweikämpfe gewinnen, aber sie hatten immer vorne Leute, die Tore machen konnten. So, das heißt, sie haben sich oft aus dieser defensiven Instabilität herausgearbeitet durch gute Offensivaktionen, durch Tore, die sie erzielt haben. So, was ist jetzt im Sommer passiert? Du kannst jetzt nicht alles auf diese 1-2 Spiele schieben. Im Sommer ist Player weggegangen, der ein wichtiger Mann ist. Aber jetzt Kleindienst, Nationalmannschaftsmittelstürmer verletzt, Hack, der kreativ und etwas machen kann, Tore erzielt, verletzt. Honorar auf der rechten Seite, Stellermann verletzt. Rainer, der dazugekommen ist und richtig schöne Steckpässe gespielt hat, auch in den letzten beiden Spielen, auch verletzt. Und Ngumo, ein junger, eine gute Alternative ist auch nicht da. Das heißt, von der Offensive ist im Grunde genommen gar nichts mehr übrig.
Trotzdem dann gestern 4 Tore gemacht. Also das kann ja nicht jetzt...
Nein.
Also wenn ich jetzt, du hast jetzt eben gesagt Tradition. Wenn man jetzt mal so einen ganz großen Bogen spannt, 70er Jahre, die Fohlen, ja, also natürlich Konterfußball, aber eben spektakulärer Fußball, leidenschaftlicher Fußball, technisch gepflegter Fußball. Du hast ja eigentlich, wenn du jetzt wirklich in die Geschichte guckst, eine Identität. Aber jetzt fehlt mir die auch. Du hattest Trainer, die haben gesagt, Ballbesitz. Dann hast du jetzt einen Trainer gehabt mit Seoane, der sagt zu Weigel, nein, kein Ballbesitz, wir machen was anderes. Und da kommt jetzt nach meinem Eindruck von außen so ein Mix raus.
Naja, ich glaube, Ewald hat so, glaube ich, so am Bauch raus so 2-3 Jahre gesagt. Aber wenn wir uns diese 2-3 Jahre anschauen, haben wir so, was ist denn da passiert? Also 2022, Ewald, der da rausgeht aus dieser Chefrolle, Wirkus, der da bisschen aus der zweiten Reihe reingeschoben wurde. Ich glaube, ich war am Anfang ja auch nicht so einer, der sich sofort hingestellt hat, ich will das machen. Und dann sind wir wieder bei dem Kader, was du gesagt hast. Der Kader hat er sukzessiv dann abgebaut. Also da wurden schon sehr viele Entscheidungen getroffen. Du hast jetzt zum Beispiel Weigel erwähnt. Wir sehen da Neuhaus im Hintergrund, der da eigentlich auch als Kopf für die Mannschaft geholt wurde, für ein Spitzengehalt, der sich dann auch wieder ein bisschen abfällig über das Management geäußert hat, Stichwort Don Rollo. Ich glaube, dass das Problem wirklich daran liegt, dass da die Struktur nicht stimmt und dass da auch vom Management einfach Fehler gemacht wurden, Mannschaftsstruktur, jetzt können wir sagen, Seoane, ich würde sagen, viel zu lange festgehalten. Ich habe da schon die letzten Monate, Jahre schon die Entwicklung nicht mehr gesehen. Und ich glaube,
das war sicherlich der Versuch, Kontinuität zu entwickeln.
Aber ich glaube, da die Entscheidung auch zu spät. Und ich glaube, jetzt macht man schon wieder einen Fehler und sagt, Entscheidung zu spät. Lothar hat tatsächlich gesagt, wenn die Mannschaft da nicht kämpft und der Trainer, der Interimstrainer sitzt da machtlos daneben. Ich würde sagen, ein Spiel anschauen, gerne, aber dann ist Länderspielpause. Aber wenn man die da nicht nutzt und sagt, jetzt müssen wir da ran, verschenkt man wirklich wertvolle Zeit. Weil wenn dann erst ein Neuer kommt nach dem zweiten Spiel, der dann wieder mitten in diesen Betrieb einsteigen muss, halte ich wirklich dann für entscheidungsschwach.
Wäre es auch ein Ansatz zu sagen, jetzt setzt man auf Polanski, nicht nur auf 2, 3 Spiele, sondern man kennt ihn lang genug eigentlich. Er ist ja schon
Ist kein Neuling im Verein, war Spieler, ja. Hatte die zweite Mannschaft jetzt trainiert und natürlich kennt er den Verein und natürlich Klarheit, wer ist eigentlich angebracht bei Borussia, was wollen wir, mit welchem Trainer wollen wir, welche Spieler ziehen da mit und das muss schnellstmöglich entschieden werden. Also bis Weihnachten sollen sie nicht warten.
Würdest du denn auf Polanski setzen?
Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Er ist 2 Wochen da. Man hat gestern vor dem Spiel nur Lobeshymnen über ihn gehört, von den Verantwortlichen, von den Fans, von den Spielern. Ja, aber ich kann das nicht beantworten, ob er jetzt das im Kreuz hat, diese Mannschaft aus dieser Situation herauszuführen.
Es geht doch auch nicht nur um den Trainer. Natürlich kann ein Trainer super Sachen machen, aber ich brauche auch eine gute Mannschaft. Ich brauche auch einen ausgeglichenen Kader. Und wir haben da vorhin schon drüber diskutiert. Für mich ist dieser Kader, was Schnelligkeit, Aggressivität und Defensivverhalten angeht, nicht ausgeglichen.
Das wäre dann adressiert an Wirkus.
Nicht nur an Wirkus, das kann man doch auch nicht an einer Position
festmachen.
Es gibt Scouts, es gibt Verantwortliche.
Ja gut, aber bei ihm laufen die Fäden zusammen.
Ja, mach ja alles sein. Also für mich ist das eine längerfristige Entwicklung und ein Trainer kann nicht zaubern. Ich kann natürlich in Leverkusen, muss ich sagen, fand ich es gut, dass er auf diese Dreierkette gegangen ist oder Fünferkette, dass sie stabiler waren, aber Leverkusen, bei allem Respekt, ist auch eine Mannschaft mit tollen Talenten, die sich aber auch jetzt erstmal finden müssen. Das war leichter, etwas zu machen. St. Pauli, die einen tollen Fußball spielen, hat, auch wenn der Ballbesitz ausgeglichen war, hat Leverkusen an den Rand der Niederlage gebracht. Und zwar durch guten Fußball. Und sie haben nur durch punktuelle individuelle Qualität und durch Konzentrationsmängel von dem einen oder anderen von St. Pauli dort gewonnen. Also das... Das muss man nicht so hochrechnen. Ich finde, dass man grundsätzlich darüber nachdenken muss bei Borussia Mönchengladbach, was möglich ist, wie viele junge Leute ich integrieren kann.
Aber wenn ich einmal dazwischen darf, Ewald. Eintracht Frankfurt war gestern zu Gast. Eintracht Frankfurt kommt im Grunde aus einer vergleichbaren Ausgangssituation. Traditionsverein, der nicht ganz im allerobersten Regal unterwegs war, der durch eine sehr kluge Transferpolitik aber auf die nächste Stufe gekommen ist. Der VfB Stuttgart, auch wenn es im Moment eine kleine Delle in der Bundesliga gab oder gibt, ähnlich. Das könnte doch in Gladbach auch möglich sein.
Stuttgart ist fast abgestiegen.
Ja.
Und
haben aber mehrere gute Transfers gemacht und dann die Wucht ihres Vereins entwickelt.
Ja, aber sie haben...
Aber bleiben wir bei Frankfurt als Beispiel. Die kriegen es ja auch hin.
Ja, Frankfurt ist UEFA-Pokalsieger oder Euroleague-Sieger geworden und hat dadurch Spieler abgegeben, Spieler geholt. Ich glaube nicht, dass Borussia rein finanziell gesehen diese Möglichkeiten gehabt hätte. Und Frankfurt hat tolle Transfers gemacht, ob die nach Mönchengladbach gegangen sind. Uzun, Brown von Nürnberg, all diese Spieler, Christensen, Theat, das sind alles Top-Leute mit Charakter, mit Persönlichkeit. Machen die eine tolle...
Sie waren ja schon mal da. Ich meine, die waren ja schon, haben den Champions League angeklopft. Das war wirklich, sie waren in der Situation.
Das ist 8 Jahre her, oder?
Ja, aber das ist ja wirklich eine komplett andere
Mannschaft. Und so viel ich aus dem Verein höre, gerade was ihn wahrscheinlich wehtut heute noch, sind die Spieler, die
ablösefrei
gegangen sind. So. Das waren Millionen. Und so das tut natürlich einen Verein anders weh, wie wenn Bayern München mal eine Ablöse
so
frei verlässt. Und Mönchengladbach hat 3, 4 Spieler verloren, die einen Marktwert von 80, 90, 100 Millionen hatten. Zusammen. Und die sind nicht da.
Und die sind weg und du kannst dich nicht verstärken.
Und sie hatten nicht das nötige Kleingeld, würde ich jetzt schon sagen, um vielleicht auf dem Transfermarkt so einkaufen zu gehen, wie sie es vielleicht gerne getan hätten.
Das eine ist die individuelle Klasse, das andere ist aber tatsächlich auch die Zusammensetzung, Stichwort Führungsspieler, diese grundsätzliche mannschaftliche Zusammensetzung. Wenn man Chris Kramer fragt, wenn man Lars Stindl fragt, was war die Mannschaft, die dich selber in deiner Karriere am meisten geprägt hat, das dauert keine Sekunde, dann sagen sie, dieser Kader damals bei Borussia Mönchengladbach. Mhm. Also die waren jetzt auch beide lange da, aber haben auch ein bisschen was anderes gesehen. Aber das war eine ganz besondere Einheit. Und wir Journalisten wussten auch, das sind die Jungs, die nach dem Spiel bei uns am Mikro stehen, die vorweggehen, die sagen, so, das war heute gut oder eben, das war auch mal richtig schlecht. Wenn du jetzt in diese Mannschaft schaust, wenn überhaupt. Also ein,
es ist ein
Zeichen, dass ein Tim Kleindienst im zweiten Jahr als Stürmer und meiner Meinung nach ein sehr sympathischer Typ, aber ja nun auch nicht der absolut extrovertierte Führungsspieler, der absolute Wolf, sage ich jetzt mal, dass der Kapitän wird. Das spricht ja auch Bände für diese Kaderzusammensetzung.
Und von der Position als Stürmer vorne kannst du weniger Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Ja, da fehlt einfach so diese Mitte, wo vom Torhüter anfängt über einen zentralen Verteidiger,
Innenverteidiger,
wo,
ne,
einfach Persönlichkeit darstellt, wo die Mannschaft auch führen. Und da hat jeder mit sich selbst zu tun. Ja, vorne hat man nicht die Qualität, auch aufgrund der Verletzten. Aber das soll keine Ausrede sein. Deswegen kann man trotzdem
Kleindienst kann man wirklich gelten lassen. Der hat getroffen, der fehlt und so weiter. Das ist überhaupt
deswegen
keine
kann man
Frage.
Trotzdem Zweikämpfe gewinnen. Klar. Also natürlich viele Verletzte da vorne, aber da muss ich zumindest hin. Stehen. Aber es ist keiner da, der gestern irgendwo nach dem 1-0, 2-0 bereit war oder die Qualität hat, eine Mannschaft mal zusammenzuholen und zu sagen, hey, wir müssen jetzt. Nee, sie haben sich ergeben in der ersten Halbzeit. Und deswegen, wenn Frankfurt Usun mal besser gezielt hätte, wäre schon in der Halbzeitpause höher
Für gestanden. Mich übrigens ein Grund, um nochmal abschließend zum Trainer zu kommen, weshalb ich sage, und ich kann Eugen Polanski das nämlich vorweg dahingehend noch nicht komplett einschätzen, aber ich sage, das ist eine Mannschaft, die einen Trainer mit sehr klarer Führung braucht. Also im Zweifel autoritäreren Trainer. Es ist immer gut, wenn ein Trainer führt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Diese Mannschaft führt sich nicht von innen heraus, sondern die bräuchte jetzt einen Trainer, denn das Transferfenster ist zu, neue Spieler, Leitwölfe kannst du jetzt nicht holen. Die Mannschaft bräuchte jetzt einen Trainer, der sehr klar vorangeht.
Und da habe ich halt Zweifel
Spannender dran. Punkt, weil das würde vermutlich tendenziell gegen Polanski sprechen.
Eben, beim Kleindienst, der war bei uns heute ja bei Bild im Gespräch und wurde auch da gefragt, ob es denn der richtige Trainer ist. Und über dieses Stöckchen ist er nicht gesprungen. Er hat nicht gesagt, ja, mit dem wollen wir weiter. Er hat sich da ein bisschen bedeckt gehalten und er ist Kapitän, er ist erfahren. Ich glaube, der merkt schon, dass das, was er da von außen betrachtet hat in der Woche, anscheinend noch nicht so richtig stabil ist.
Man sieht ja an Niko Kovac, was man aus einem bestehenden Kader durchaus als Trainer so oder so rausholen kann. Diskussion haben wir bei Borussia Dortmund ja auch. Und Kovac als härterer Trainer funktioniert im Moment. Was sagen die Fans, Felix? Bleibt die Borussia unten hängen?
Apropos Felix Mackert, ne?
Ich sag's noch mal kurz, auch wenn es Lothar Matthäus und Ewald Lienen vielleicht ein kleines bisschen wehtut. Es stand dann eben 0-6 nach 47 Minuten aus Gladbachs Sicht. Dann hat man zumindest noch mal Charakter gezeigt. Am Ende war es eine 4-6 Niederlage. Und dann klingt es natürlich deutlich besser. Trotzdem ist Gladbach mit 2 Punkten nach wie vor Letzter in der Tabelle, hat erstmals seit 10 Jahren die rote Laterne inne in der Bundesliga. Und dann kann man schon mal die Frage stellen, und die haben wir eben genau an die User da draußen gestellt, bleibt Gladbach bis zum Ende im Tabellenkeller? Und 60% sagen immerhin ja. Und Rocco Reitz, hier schon zu sehen, hat es danach ganz gut zusammengefasst. Das war einfach von allem gar nichts, trotz dieser 4 Tore kurz vor Schluss. Und die Fans sehen das ähnlich. Für den neutralen Zuschauer, da gehe ich übrigens mit, ein sehr guter Samstag. Abendspiel mit 10 Toren, aber dann, ich bin FC-Fan durch und durch, aber das haben die Borussen-Fans absolut nicht verdient, stehen immer hinter der Mannschaft und dann so ein Absturz, da lässt sich auch keine Häme oder Gehässigkeit zählen. Das sticht den Borussen mitten ins Herz und es tut ihnen leid. Also gerade echt eine schwere Phase für Borussia Mönchengladbach. Mal schauen, ob es dann mit Eugen Polanski weitergeht oder nicht.
Ja, ganz kurz, Lothar, du hast eben spontan gesagt, Felix Magath, also der würde ja das Profil erfahren und kernige Führungskompetenz
erfüllen. Ja, Niko Kovac, Felix Magath, das sind ja die erstmal sagen, unsere Spieler müssen fit sein, unsere Spieler müssen aggressiv sein, unsere Spieler müssen kompakt auf dem Platz füreinander da sein. Das sind ja die Grundvoraussetzungen, die du eigentlich ja gar nicht trainieren musst oder als Trainer mitgeben. Das müssen die Spieler ja auf dem Platz selber wissen, dass sie diese Voraussetzungen mitbringen müssen, um überhaupt ein Spiel gestalten zu können. Wir reden gar nicht, dass Mönchengladbach Traumfußball spielen muss. Das erwartet keiner, weil sie wissen, sie haben nicht den Kader. Und auch vor der Saison, 60%, dass Mönchengladbach gegen den Abstieg dieses Jahr spielt, war wahrscheinlich vielen schon vor der Saison klar, ohne diesen Saisonstart zu wissen, weil Mönchengladbach hat nicht einen Kader für einen einstelligen Tabellenplatz.
Wir sprechen gleich noch ganz kurz über die Eintracht und natürlich auch über Borussia Dortmund und Bayern München. Und es wird immer weiter getalkt, denn die Champions League legt ja auch wieder los bzw. geht in die zweite Runde. Und Ricardo Basile empfängt bei seinem Triple Champions League Fußball Talk einen ganz besonderen Gast, nämlich Olli Kahn.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Naja, ich habe jetzt in meinem Leben schon einiges erlebt. Während meiner Zeit als Sportler.
Sag ja Eier, wir brauchen Eier.
Direkt nach der Bayernzeit bin ich mir erstmal geschüttelt.
Triple, der Hagedorn-Fußball-Talk, Donnerstag 18.30 Uhr mit mir.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen kurz über Can Usun von Eintracht Frankfurt. Lothar hat gestern gesagt, das darf er gleich nochmal vertiefen, der sei schon weiter als Lothar mit 19. Du bist Zeitzeuge, du hast Lothar mit 19 erlebt. Wie weit war er denn da?
Also wenn Lothar jetzt meint, dass er auch noch Spielmacher gewesen wäre. Lothar war der beste defensive Mittelfeldspieler, den ich überhaupt je gesehen habe. Und mit 19 hat er Platini ausgeschaltet, Hansi Müller ausgeschaltet. Wir haben 2 Jahre zusammengespielt, bevor ich dann 81 nach Bielefeld gekommen bin. In der Zeit haben wir Saint-Étienne besiegt. Das war überragend. Aber das ist ein anderer Spielertyp als Usun. Usun spielt weiter vorne. Das, was Lothar damals konnte, wird Usun in diesem Leben nicht mehr hinbekommen. Vielleicht auch umgekehrt nicht.
Aber Lothar hat dann dann ist dann immer weiter nach vorne und auch in die Spielmacherrolle gerückt. Damals ja auch Maradona, Zico und so weiter.
Ja, das waren ja die Aufgaben, wo du eigentlich dann nur zerstören durftest oder konntest. Für was anderes hat man mich damals nicht gebraucht. Aber natürlich habe ich mir so auch gewissermaßen Namen gemacht. Aber ich kam als Mittelstürmer zu Borussia Mönchengladbach. Ich war in meiner ganzen Jugend, habe ich Nummer 9 gespielt. Und dann sieht Jupp Heynckes irgendwas, was ich vorher noch gar nicht wusste, stellt mich da auf die Nummer 6 und sagt, heute spielst du gegen Felix Magath, du spielst gegen Platini, du spielst gegen Beccalossi. Ja, jede Woche immer ein Spieler mit der Nummer 10 auf dem Rücken.
Du hast die Leute nicht gesehen, du hast sie nicht mehr gesehen.
Ja, das kann mich erinnern.
Ja, aber nochmal zu Usun. Ja. Also, was
hat dich so beeindruckt und auch zu dem Vergleich an mir zu dir selber?
Ja, er ist ein Fußballspieler, der wirklich, der Ball liebt ihn. Der Ball liebt ihn, weil er einfach immer wieder die richtigen Entscheidungen auch trifft. Hat auch ein schweres halbes Jahr hinter sich, hat sich aber durchgeboxt, hat sich Gedanken gemacht, wie komme ich in die Mannschaft? Ich kam von Nürnberg als Superstar nach Frankfurt, dann ist es eine Liga höher, dann hat er eben Zeit gebraucht, hat vielleicht die Situation auch ein bisschen falsch eingeschätzt, hat gedacht, es geht so weiter, ging es nicht, hat sich im Sommer vor dem Trainingslager mit der Mannschaft, hat er sich einen Privatcoach genommen, hat sich trainiert, ja, weiß ich noch, was er sonst alles umgestellt hat. Und jetzt ist er auf dem Platz jemand, der das ganze Spiel im Endeffekt unter Kontrolle hat, wenn Frankfurt den Ball hat. Er wird gesucht mit seinen 19 Jahren, er spielt Bässe, er traut sich alles zu. Und das sieht man, wenn du selbstbewusst bist. Wenn du vom Trainer das Vertrauen bekommst zu spielen und kannst auch mal vielleicht einen Fehler machen. Dieses Selbstvertrauen hat er, die Qualität hat er schon mitgebracht. Und jetzt setzt er das auf den Platz um. Und was der gestern in der ersten Halbzeit gespielt hat, auch wenn einige Schüsse misslungen sind, das war absolute Weltklasse.
Der Ball liebt ihn. Das ist ein Satz, der klingt nach. Und er liebt auch den Ball. Ist ja immer schön, wenn beide sich sozusagen auf diese Liebe einigen.
Sehr schöne Verbindung zwischen den beiden.
Die besten Beziehungen.
Ja. Genau. So, und so sieht es auch bei ihm aus. Und Spieler von Borussia Dortmund lieben auch den Ball. Julian Brandt beispielsweise. Und das hat man gestern bei Auswärtssieg Roland Evers in Mainz sehr, sehr gut sehen können.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Schwarz-gelber Jubel in Mainz. Borussia Dortmund gewinnt verdient beim FSV mit 2:0. Die erste Großchance des Spiels allerdings hatten die Gastgeber. Paul Nebel trifft nur den Pfosten und der Konter fliegt den Mainzern dann um die Ohren. Keine 60 Sekunden später, Bayer Brandt, ein super Ball und am Ende ist Daniel Svensson da, 27. Minute, 0:1. Brandt war kurzfristig für den verletzten Guirassy in die Startelf gerutscht und Brandt hatte auch beim 0:2 die Füße im Spiel. Wieder ein Konter. Adeyemi, Brandt, zweite Torvorlage. Adeyemi, sein zweites Saisontor, das 0:2, 5 Minuten vor der Pause. Dortmund ganz effektiv. Und Mainz hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Erst recht nicht nach dem Platzverweis gegen Robin Zentner. Der kam hier ganz klar zu spät gegen Karim Adeyemi. 20 Minuten vor dem Ende und so am Ende. 2:0 für Borussia Dortmund.
Ist Niko Kovac ein Bessermacher?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, wenn man die Entwicklung von Adeyemi zum Beispiel sieht, Karim Adeyemi ist die ganze Zeit schon ein richtig außergewöhnlicher Spieler, aber er hat dumme Fouls gemacht, er hat dumme Schwalben gemacht. Auch jetzt ist er immer noch nicht in. Er kann immer noch dazulernen. Zum Beispiel dieses letzte Tor gerade. Das war eigentlich ein schlechter Pass zum Brandt. Normal muss er wegbleiben. Und dann spielt er zu Brandt und der schießt das Tor. Und dann hat er gesagt, dann komm, spiel's mal ab. Ich glaube nicht, dass er das im Plan hatte, dass er den gleich wiederkriegt. Aber
Brandt hat im Spaß oder im Scherz danach gesagt, er hat ihn so gespielt, damit er ihn zurückbekommt, ja, dass er wieder das Tor selber schießen kann.
Könnte sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, dass Nico natürlich auch immer erfahrener wird. Er wird älter, er macht Erfahrungen. Und wenn ich die Entwicklung der Dortmunder sehe, dann muss ich sagen, ich glaube schon, dass sich Spieler unter ihm verbessern.
Ja, bleiben wir mal bei Adeyemi. Warum hat er so viel mehr Konstanz in jeder Beziehung?
Nico Kovac hat ja unter Hitzfeld gespielt. Und Hitzfeld ist ja einer der Meister, der ist ja kein Pep Guardiola, sondern er macht das Spielsystem nach der Mannschaft. Und das macht Niko Kovac auch. Wir haben ja schon vorher über die Dreierkette gesprochen. Adeyemi profitiert auch wahnsinnig von dem Spielsystem. Mhm. Er muss sich die Bälle hinten holen, erkämpfen und kann dann mit seinem wahnsinnigen Speed da wirklich seine Stärken ausspielen.
Und er spielt einen Tick zentraler, ne? Also er kommt mehr zum Abschluss, das also merkt man.
Er setzt die Spieler dort ein, wo sie am besten sind. Und das ist ja auch, Ancelotti macht es ja auch so. Also ich bin großer Fan von diesen Anpassungen. Und
das war der Pass, Eva. Bleiben wir nochmal bei Adeyemi.
Ja, also wie gesagt,
kann man die These aufstellen, dass durch die vermehrte Defensivarbeit sich dieser Spieler auch Selbstvertrauen für die Aktionen nach vorne holt?
Definitiv. Und wir sehen ja, das ist ja sein Ding, ein Ball einfach vorbeigelegt. Er ist ja kein Spieler, der jetzt alle austänzelt, sondern er kommt mit der Geschwindigkeit. Und ich glaube, bei der Nationalmannschaft, da ist er ja jetzt auch so ein bisschen gekommen. Ich habe mich mit Lothar ja schon mal lange darüber unterhalten, wegen Spielsystem bei der Nationalmannschaft, wo wir ja eine ähnliche Situation haben mit dem Verteidiger, wo wir gesagt haben, wir haben keine Außenverteidiger, drei Innenverteidiger wären vielleicht da die Lösung. Ich glaube, Adeyemi würde dann in so einem Spielsystem da auch besser glänzen. Also es könnte die Blaupause auch sein für den DFB.
Er holt sich Selbstvertrauen durch diese Defensivarbeit, aber vor allen Dingen Spielzeit. Also es gab Zeiten unter den Trainern vor Niko Kovac, da war er außen vor auf der Flügelposition. Natürlich gab es da auch noch einen Gittens und Co., aber da war er, obwohl wir alle schon wussten, was er für ein enormes Talent hat, da war er außen vor und hat keine Spielzeit mehr bekommen, weil er defensiv nahezu nicht spielbar gewesen ist. Und das ist eine Entwicklung, die ist jetzt schon sehr, sehr speziell und die hat definitiv ganz viel mit Niko Kovac zu tun. Ich glaube, Julian Brandt ist ein etwas anderer Fall, aber Adeyemi ist jetzt ein Spieler, mit dem Niko Kovac richtig arbeiten kann, auf den er dann auch das System seiner Mannschaft anpasst. Dreierkette, Ewald hat es gesagt, ist natürlich der erste ganz wichtige Schritt, dass man auch ein bisschen tiefer steht. Aber das bedeutet eben, dass vorne dann auch die Räume entstehen, die Adeyemi super nutzen kann. Das ist ja nicht der Spieler, der zum Beispiel beim FC Bayern auf Außen gegen den tiefstehenden Gegner sehr gut 1-gegen-1 Situationen lösen kann. Der braucht diesen Raum vor sich und da ist er dann richtig, richtig gut. Er spielt aber eben mittlerweile auch so eine verlässliche Defensive, dass Niko Kovac sagt, okay, dann ist das unser Fußball und dann ist das unser Gesicht.
Und er muss aber auch der Spieler Niko Kovac vertrauen, weil Kovac verlangt im Grunde ja noch mehr von ihm. Er verlangt von ihm, zurückzuarbeiten, aber offensichtlich erkennt Adeyemi, dass ihm das gut tut. Und das würde er nur dann tun, wenn er dem Trainer eben entsprechend vertraut.
Er hat ein bisschen gebraucht, um zu erkennen, dass es auch wichtig ist, gegen den Ball zu arbeiten. Aber da kann man wahrscheinlich auch wieder die Vorgänger interviewen. Aber er hat es definitiv erkannt.
Ja, ich glaube, das trifft auf viele Spieler zu in dieser Mannschaft. Er hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass Dortmund aus einem Tief kommt. Bei Bayern hat er natürlich diese Stars, die Selbstbewusstsein wirklich gestrotzt haben. Aber die haben jetzt so viel Scheiße erlebt, muss man fast sagen, dass wenn da so ein Trainer kommt und jetzt werden die Ratschläge auch angenommen. Und wenn es dann auch läuft... Das war ein wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall noch mehr. Weil wenn die Ergebnisse stimmen, dann hast du als Trainer alle Argumente auf deiner Seite. Und früher haben sie mit zwei Stürmern auf der Seite gespielt, die eigentlich immer auf die Bälle gewartet hatten. Einer war immer Adeyemi, auch Bayer. Der spielt auch lieber im Zentrum. Auch in Hoffenheim hat er nicht an der Linie draußen gespielt, sondern war eigentlich immer zweiter Stürmer, wie Thomas Müller um Harry Kane rumgespielt hat oder jetzt Gnabry um Kane spielt, der natürlich auch einen Riesensprung macht, aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, dass du dieses Selbstvertrauen, das bekommst du nur durch Einsätze. Und der Trainer gibt es ihm. Und Adeyemi hat es kapiert. Wenn er nämlich weiter zurückkommt, dann kommt die Abwehr des Gegners ja auch weiter weg vom eigenen Tor. Und somit verschafft er sich durch seine Defensivarbeit, auch Bayer, wenn er auch innen mitarbeitet, dass der Gegner mehr Räume nach vorne gibt. Und dann kann Bayer und Adeyemi ihre Schnelligkeit ausspielen.
Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was Lothar sagt. Selbstvertrauen kriegst du nur durch Einsätze. So, und wenn man immer sagt, der Trainer macht den Spieler besser. Das Erste ist erstmal, dass er Einsätze hat. Und Adeyemi spielt jetzt. Und er spielt auf einer anderen Position. Er
hat vorher auch gespielt.
Ja, aber nicht in einem anderen System.
Draußen an der Linie und wartet auf den Ball. Und wenn er links draußen ist, der Ball, dann bist du... Dann war er meist aus dem Spiel. Und es sind ja Spieler, die den Ball wollen.
Ja, er merkt immer mehr, dass er ein Faktor wird. Das hast du auch vor diesem 0-1 gemerkt.
Eine ähnliche Situation haben wir mit Gnabry. Du hast es gerade angesprochen. Jetzt sagen wieder alle, Vincent Kompany macht Gnabry besser. Gnabry hat, ja gut, wir wollen gleich über Bayern München sprechen. Alles gut, dann reden wir gleich darüber.
Merkt ihr das? Schreib auf, komm, Gnabry.
Das brauche ich mir nicht aufschreiben.
Was schreibst du denn da alles auf?
Das habe ich vorher schon aufgeschrieben.
Ach, du hast alles aufgeschrieben. Okay, gut. Brandt, auch spannend, kam gestern kurzfristig rein, weil Gerassi kurzfristig ausfiel. Also wir lernen, Borussia kann auch ohne Gerassi gewinnen, wobei die Statistik das ohnehin hergibt. Das mindert aber nicht seinen Wert. Und Brandt hat mit zwei Vorlagen unter anderem einmal mehr gezeigt, was er für einen feinen Fuß hat. Du hast eben gesagt, es unterscheidet sich aber von Adeyemi. Inwiefern?
Ich finde dieses Verhältnis Niko Kovac-Julian Brandt extrem spannend. Ich weiß nicht, ob es einen Trainer in der Liga gibt, der einen einzelnen Spieler so viel lobt am Mikrofon, wie das Niko Kovac mit Julian Brandt macht. Auf der anderen Seite passen die beiden aber von der Art und Weise, wie sie Fußball denken, überhaupt gar nicht zusammen. Julian Brandt hat defensiv, das ist ja auch seit Jahren bekannt, enorme Schwächen. Julian Brandt hat auf der anderen Seite aber eben solche Aktionen, wie wir jetzt gleich sehen. Also diesen Pass hier, wie viele in der Bundesliga spielen den darüber?
Genau diese so Aktion, temperiert. Wie er
das, und die Aktion, wie er das Adeyemi-Tor dann doch noch vorbereitet, obwohl die Vorlage von Adeyemi nicht gut ist, die ist außergewöhnlich. Wenn Julian Brandt Dinge tut, dann ist er einer der tollsten Spieler in der Liga. Aber du musst eben, um erfolgreichen Niko Kovac Fußball zu spielen, erstmal ganz viele andere Sachen tun. Und da tut er sich, muss man schon sagen, ziemlich, ziemlich schwer. Und deswegen glaube ich, wir müssen aufpassen.
Er spielt doch nicht immer von Beginn an.
Er hätte auch jetzt nicht gespielt. Nein, nein. Er ist teilweise auch wirklich ganz, ganz lange draußen gewesen. Und normalerweise ist Gerassi gesetzt. Da sind wir uns sowieso alle einig. Adeyemi ist im Moment nicht wegzudenken. Das heißt also,
Bayer hat auch stark
gespielt. Bayer ist stark und passt natürlich
aber
auch einfach
von der
Spielweise.
Aber einfach noch aufgegriffen, das, was du eben gesagt hast. Hast du denn den Eindruck, dass Kovac Brandt deshalb so viel lobt, weil er denkt, das braucht der?
Ja, also zu 100%. Ich glaube, dass Julian Brandt ist ein ganz, ganz schlaues Kerlchen. Natürlich genau weiß, dass das nicht der ideale Trainer für ihn ist. Also zumindest von der Grundvoraussetzung her. Könnt ihr anders sehen. Aber,
du weißt du nicht viel, Alex.
Aber Brandt ist ja, glaube ich, nur ein Beispiel. Und ich glaube, das ist, wir haben uns ja gefragt, können die wirklich Bayern gefährlich werden? Und wenn ich mir den Kader anschaue, also in der Breite muss man sagen, wenn ich mir die Bank anschaue, dann ist die Bank von Dortmund stärker als die von Bayern München. Die
also haben was in der Tiefe getan. Ein Bellingham Kader. Kommt nur rein.
Da sind
rein.
Namen drauf, ja, muss man echt sagen.
Deutsche Nationalspieler sitzen bei Dortmund auf der Bank. Und das müsste ja eigentlich schon ein Grund sein, dass man eigentlich Bayern-Jäger sein könnte. Ja. Oder eigentlich müsste, aufgrund der Qualität, die eigentlich Dortmund im ganzen Kader hat. München-Gladbach hat in der Offensive viele Verletzte. Dortmund hatte ja deswegen auch Benzibaini. Und das ist ja auch, Eber hat es vorher angesprochen, ich habe es mir auch schon die ganze Zeit gedacht, was der mit Benzibaini gemacht hat, der Niko Kovac, ja, die Leidenschaft, die er auf einmal mitbringt. Und jetzt geht er in die Zweikämpfe. Sonst war das so ein bisschen Spaziergänger hinten links, hat ein feines linkes Füßchen, schießt super Elfmeter, macht auch gute Flanken, wenn er darf, genau, aber dann souverän. Ja. Und jetzt auf einmal fightet er in den Zweikämpfen. Ganz anderer Benzibaini, weil Niko ihm gesagt hat, wenn du hier nicht fightest, wirst du gar nicht spielen. Und irgendwann macht es dann da oben Klick und auf einmal sagt er, ich will ja spielen, ich will ja auch dabei sein, deswegen bin ich ja hier. Und jetzt spielt er, weil er die Leistung bringt, weil er die Einstellung mitbringt.
Glaubst du denn, dass Kovac es schafft? Früher hätte man jetzt gesagt Zuckerbrot und Peitsche, mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Also bei dieses Prinzip bei Julian Brandt. Also er lobt ihn, aber er fordert ihn, sagen wir es mal so. Dass er darüber bei Brandt dann irgendwann wirklich mal das Maximum rauskitzelt. Eigentlich gibt es ja, auch wenn wir Kovac Zitate anschauen, kaum ein Limit, jedenfalls im Offensivspiel bei Julian Brandt.
Ja, eben, das Offensivspiel, aber es langt nicht. Das ist ja nicht Niko Kovac, der will ja auch, dass seine Spieler mit nach hinten arbeiten. Und deswegen gibt es eben da nicht das Vertrauen, dass du natürlich gerne möchtest, als Julian Brandt von Anfang an gesetzt zu sein. Das ist er nicht.
Aber wenn er so spielt wie gestern, kann er an ihm ja eigentlich gar nicht vorbei.
Na, wenn Gyrassi wieder da ist, dann ist der Brandt der erste Kandidat wahrscheinlich, der wieder auf der Bank sitzt. Weil das macht ja Julian die ganze Zeit. Und schön ist es ja für den Trainer, diese Option zu haben, dass man eben auch mal Belastungssteuer machen kann, wenn es einer kurzfristig ausfährt, Gyrassi, hat er eine Lösung gefunden, weil sowohl Adeyemi vorne rein kann, Bayer kann vorne rein und dann spielt der Brandt eben, der von der zweiten Reihe kommt. Also das sind schon Möglichkeiten, wo dann eben auch mal einen Gyrassi mal ersetzen können. Nicht auf Dauer, aber in einem Spiel funktioniert es.
Das ist eine andere Rolle, die der Julian spielt in dem System. Wenn er hinter einer tiefen Spitze spielt, wie jetzt Bayer, mit Adeyemi und Brandt, das ist eine andere Rolle, als wenn er und er hat hinter sich dann halt 7 Spieler und nicht nur 4 oder 5 oder 6, sondern er kann sich dann mehr auf dieses Offensivverhalten konzentrieren. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, was Lothar auch gesagt hat, dass der Niko die Leute da einsetzt und ein System baut, was auf diese Leute zugeschnitten ist.
Also ich glaube, die Botschaft soll ganz klar sein von Niko Kovac an Julian Brandt. Ich glaube an deine Fähigkeiten. Ich glaube, und das hat er jetzt auch wieder zweimal mindestens unter Beweis gestellt, dass du ganz tolle Dinge für unseren Verein bewerkstelligen kannst. Aber, und das ist dann tatsächlich eine sehr, sehr klare Parallele zu Adeyemi, dafür musst du halt andere Dinge tun, die du bislang noch nicht so gezeigt hast. Und ich glaube, dass das Julian Brandt schwer fallen wird. Ich bin sehr gespannt und na klar.
Also glaubst du eher, gestern war ein positiver Ausreißer?
Ich würde mich total freuen für den BVB, für Julian Brandt, wenn das so weitergeht, weil ich gucke auch keinem Spieler im BVB-Trikot mindestens mal, aber vielleicht bundesligaweit lieber zu als Julian Brandt, wenn er solche Dinge tut. Weil das eben nur so wenig Leute können. Aber wenn man schaut, was Niko Kovac auch in der Historie seiner Trainerlaufbahn, die jetzt doch auch schon ein paar Jahre geht, so für Spieler eingesetzt hat, wer sich bei ihm wie eingesetzt hat, dann ist das erstmal was über Kreuz liegt. Aber vielleicht funktioniert es.
Ich habe den Eindruck, der Kovac reizt das. Also so ein Spieler wie Brandt, der ja nach vorne fantastische Dinge tut, das wollen wir nicht vergessen, Arbeit nach hinten ist ja alles gut und recht, aber diese Spieler machen den Unterschied, vor allem in ihren Offensivqualitäten.
Absolut, diese Qualität ist ganz wichtig in diesem Kader, dass eben so einer dann zumindest da ist. Ob der dann von Anfang an gebraucht wird oder gestern durch diese Verletzung in die erste Elf rutscht, das ist, er ist da und diese Möglichkeit, die braucht Niko Kovac nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League, weil er kann diesen Ball spielen, den man eben auch hier zweimal gesehen hat, weil der das zweite Tor von Adeyemi, der spielt den Brand in den Rücken und wie er den noch nach vorne so mitnimmt, so gefühlvoll, der zieht richtig den Ball, dass er mit dem nächsten Touch wieder den Ball zurückspielen kann zu Adeyemi. Also das sind schon zwei Weltklasse-Aktionen von Julian Brandt gewesen. Aber wie gesagt, bei ihm muss es noch Klick machen, gegen den Ball zu arbeiten, nachzulaufen, nach hinten mal. Und solange das nicht der Fall ist, ja, wird er vielleicht häufiger die Joker-Rolle bekommen als im Liebes.
Aber es ist auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also wenn Niko Kovac das so hinkriegt, ich meine, der hat auch gelernt, der ist ja immer noch ein junger Trainer. Und wenn wir uns erinnern, er ist ja bei Bayern mehr oder weniger über Thomas Müller gestolpert. Hätte er damals schon diese Weitsicht gehabt, Thomas Müller so einzubinden, wie er es jetzt mit Julian Brandt macht, ich glaube, dann hätte man eine ganz andere Diskussion.
Gut, also, es gibt auf jeden Fall genug Spiele für Julian, wo er eingreifen kann und wird. Und das, was du gesagt hast, diese Kontersituation, wo er diese Bälle spielt, das haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal gehabt, wo er immer mit dabei war, gerade wenn Raum da ist, dann spielt er fantastische Bälle nach vorne.
Ewald, wenn wir noch was zu Gnabry von dir hören wollen, und das wollen wir, dann machen wir jetzt noch mal ein ganz kurzes Päuschen und dann sprechen wir über die Bayern bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Serge Gnabry und über den FC Bayern insgesamt und natürlich auch, Felix, über den 100-Tore-Mann Harry Kane.
So schaut's aus. Ich bewerte das jetzt gar nicht, ich gebe einfach nur ein paar Zahlen wieder. Du sagst es, 100 Tore in 104 Pflichtspielen, heißt in den Top 5 Ligen komplett neuer Rekord vor Erling Haaland, vor Cristiano Ronaldo, kann sie sehen lassen. 18 verwandelte Strafstöße in Folge, absoluter Bundesliga-Rekord und diese Saison in 8 Pflichtspielen schon 15 Tore und 3 Assists. Es ist wirklich absurd und ganz nebenbei haben gestern übrigens Joshua Kimmich und Leon Goretzka noch ihre 300. Bundesligaspiele gemacht. Auch das kann sich sehen lassen und gerade ist ja auch die Wiesn. Ist bisher gar nicht angeklungen und entsprechend sagt Joshua Kimmich auch nach dem Sieg jetzt am Freitag, man will natürlich gewinnen, damit man sich da die nächsten 2 Tage mal blicken lassen kann. Tun die Bayern vereinzelt jetzt schon ganz offiziell dann übrigens in einer Woche am nächsten Sonntag der traditionelle Bayern-Wiesn-Besuch.
Sehr schön. Und Harry Kane braucht keine Nachschüsse. Also für den müssen wir die Regel, über die wir gesprochen haben, nicht ändern. Gleich Harry Kane, aber ich will jetzt einmal Serge Gnabry. Also sonst bekomme ich hier Ärger mit Ewald.
Was ist hier eigentlich los? Ich bin ja nicht das erste Mal bei SK90. Ja. Wann sprechen wir endlich über Bayern München?
Ja, nee, machen wir schon. Hast du eigentlich alle Seiten beschrieben oder nur das und dann so getan?
Oh, nee, doch. Ewald, die ganzen Nachwuchsspieler von Bayern München, alle stehen da drin.
Ja, genau so.
Oder sind die Telefonnummern von Freddy Bobic? Aber egal, das ist jetzt
was anderes. Mir ist das aufgefallen, wie jemand im Fernsehen gesagt hat, ja, Vincent Kompany macht Gnabry besser. So, und wenn Gnabry nicht spielt, kann er auch nicht besser werden. Und das Erste, was ich sehe, ist, dass er jetzt natürlich durch Verletzungen und durch Leute, die weggegangen sind, halt Spielpraxis hat und die ganze Zeit spielt. Und auch dann auf einer anderen Position.
In seiner Position, er ist so mehr fürs Zentrum und nicht an der Außenlinie.
Er ist kein Außenstürmer.
Das ist doch, glaube ich, dann schon der zentrale Punkt im Wortsinn.
Ja, also aber wenn der Musiala jetzt nicht verletzt wäre, dann würde er nicht besser werden, weil er nicht spielt.
Was ist denn, wenn Musiala wieder zurückkehrt? Ist der dann gesetzt und dann ist Gnabry sozusagen derjenige, der möglicherweise zuschaut?
Eine tolle Option. Das wird der Trainer entscheiden, wenn Musiala wieder da ist. Ja? Vielleicht kann man sogar mit beiden spielen.
Also aber es ist so, dass Herrsch im Moment überragend spielt, weil er spielt und weil er in seiner Position spielt.
Und weil er mit Kane da vorne dieses Wechselspiel hat. Und deswegen ist ja Harry Kane noch stärker wie in den letzten 2 Jahren. Weil Harry Kane ist ja nicht vorne in und um den Strafraum, sondern er kommt eben auch als Spielgestalt, als sogenannte Nummer 10.
Genau so.
Im Ballbesitz und trotzdem ist seine Position vorne besetzt, weil dann Gnabry drin ist.
Also das heißt, das ist eigentlich ein Geheimnis sozusagen des immer besser werdenden Harry Kane, also dieses Zusammenspiel mit Gnabry.
Weil vorne einer reingeht und das ist Gnabry. Gnabry bekommt ja häufig den Ball von Kane. Tor in Augsburg, glaube ich, mit dem Kopf. Kane Flanke oder Bass, das war ja keine Flanke, das war ein Chipball, den eigentlich nur der Kimmich spielen kann. Den spielt auf einmal Harry Kane.
So eine Komponente bei Gnabry möchte ich jetzt auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen.
Er sagt nichts Falsches
hier. Nein, aber ich sage ja nur, es ist natürlich auch sein letztes Vertragsjahr. Solche Dinge sollen ja bei Profis manchmal auch ein bisschen eine Rolle spielen. Der muss natürlich jetzt auch.
Ja, aber er würde trotzdem nicht spielen, unter Umständen, wenn alle fit, wenn nicht alle weg.
Aber sagen wir mal so, der FC Bayern hat ihm die letzten Jahre ja mehrmals nahegelegt, er könnte ja spielen, aber nicht beim FC Bayern. Und er hat sich ja nicht wegbewegt. Er war ja immer wieder so ein bisschen ihm nahegelegt worden, ja, man könnte sich da was vorstellen mit dem Verkauf. Das wollte er nicht, er wollte sich durchsetzen, macht er jetzt natürlich auch. Aber um einen neuen Vertrag bei Bayern zu bekommen oder sich woanders attraktiv zu machen, wir dürfen jetzt nicht vergessen, Serge Gnabry ist jetzt 30, geht um vielleicht den letzten richtig großen
Wollen
Vertrag.
Wollen die Bayern damit ihm verlängern? Wie ist da der
Stand? Ich glaube, man sortiert sich neu. Es wird da ein bisschen natürlich davon abhängig. Ich habe es ja schon angedeutet, er ist einer der Spitzenverdiener. Er ist in dieser Marge, wo man sagt, er kann so geschätzte 17 bis 20 Millionen verdienen. Das werden sie ihm ganz sicher nicht mehr bieten. Dann ist die Frage...
Das weiß aber Serge, dass er diesen Vertrag, den er vor 4 Jahren oder 3 Jahren unterschrieben hat, in einer Zeit, wo ja alle in diese Richtung verdient haben, dass das nicht mehr geht. Absolut normal. Und ich weiß, dass Serge München liebt. Er liebt den FC Bayern. Er liebt München als Standort, wo er leben möchte.
Enge Verbindung mit Kimmich.
Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass man bei Serge Gnabry, wenn er weiter so performt, irgendeine Lösung findet.
Aber wir sind natürlich Würdest du aber das befürworten?
Nach den Leistungen, die er zurzeit bringt und nicht nur bei Bayern München, sondern auch für mich einer der ganz wenigen, die in der Nationalmannschaft zumindest noch Form gehabt haben, nicht nur wegen dem 1:0 gegen Nordirland, würde ich sagen, ja, in der Form, wie er jetzt spielt, wie er sich jetzt verhält, er wirkt fitter, er wirkt spritziger, er hat Freude beim Spiel, weil er eben spielt, ja, sonst kann er ja auch keine Freude haben, weil wenn du auf der Bank sitzt, klatscht du nicht in die Hände. Nein, also in der Form muss Bayern München mit ihm verlängern, aber er muss auch einsehen, dass er dieses Gehalt oder diesen Vertrag, den er dann irgendwann mal unterschrieben gehabt hat vor einigen Jahren, dass er den nicht
mehr bekommt. Trotzdem holt er im Moment das Maximum raus. Also auch wenn es dann keine 17 bis 20 Millionen werden, er wird es verkraften, glaube ich.
Aber es ist bei Leroy Sané, der hat das Angebot, das reduziert, das ist immer genau in der vergleichbaren Liga, dann eben nicht akzeptiert. Also ich frage, für sich wird er ja, aber wird er auf 8 bis 12 Millionen runtergehen? Das wird man dann sehen, also wenn ein anderer Verein kommt und sagt, du kriegst übrigens noch eine Signing-Fee für 10, 20 Millionen dazu. Ich würde das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen.
Also im Moment, wir haben es jetzt ja so, schon so ein bisschen angerissen, ist er mit Harry Kane das beste Offensivduo der Liga. Und ich glaube, es ist nicht mal knapp. Und das hat sehr viel miteinander zu tun. Beide sind gerade formstark, aber es hat sehr viel damit zu tun, dass sich da zwei gerade gefunden haben, sich immer mehr finden. Also Kompanie macht Gnabry besser, aber Kane macht Gnabry tatsächlich im Moment auch besser. Genauso andersrum, weil diese Räume da sind. Gnabry ist genau der richtige Spieler. Das übrigens noch mehr als ein Jamal Musiala, der dann da vorne auch mal richtig ins Zentrum geht.
Das ist ja, Jamal ist ja nicht einer, ganz der vorne genau, rein als Stürmer geht.
Hat sich da sogar ein bisschen entwickelt. Aber natürlich ist er grundsätzlich einer der...
Immer der dahinter spielt. Aber das ist für Kane eben auch die Möglichkeit, sich dann am Spiel zu beteiligen. Nicht nur im Strafraum, sondern eben auch im Aufbau.
Und ich glaube, das weiß ein Serge Gnabry schon zu schätzen. Also so pfiffig ist er definitiv, dass er weiß, was er gerade eben an dieser Konstellation beim FC Bayern München hat. Grundsätzlich dem Vertrauen, dem Standort München und allem. Aber eben auch an dieser Kombination mit einem Harry Kane, den man ja gar nicht genug loben kann. Also wenn man überlegt, wie viele Tore der schießt und dann berücksichtigt, dass der nicht nur vorne im 16er steht und die Hand hebt und wartet, hier kommt flankt einen rein, dann würde er auch genug Tore machen, aber sich so aktiv am Spiel beteiligt, das Spiel eigentlich sogar definiert von Bayern München, diese Bälle, diese harten, flachen Pässe, die Bayern besser spielen als alle anderen Bundesligamannschaften, auf genau diese Ebene, da 20 Meter, rund 20 Meter, 25 Meter vom Tor, die nimmt er ja ab. Da ist er der Empfänger. Um dann aber trotzdem auch so oft im Zentrum zu sein, um die Tore zu machen, das ist ja phänomenal.
In jungen Jahren war er, glaube ich, auch Zehner, ne? Und also Harry Kane, und das merkt man jetzt. Auch, glaubst
ich dachte, Lothar.
Ja, Lothar ist in den reiferen Jahren dann zum Zehner geworden. Ja. Kane in den früheren Jahren.
Von hinten nach vorne. So, genau. Und er von vorne. Auch von hinten nach vorne.
Einer hat mal über dich gesagt, du warst der beste Sechser, Achter und Zehner auf der Welt. Ne?
Das ist irgendwie mir mal zu Ohren gekommen. Ja.
Genau. Jetzt muss ich noch mal auf den Punkt, auf welchen Punkt wollte ich. Genau, hat Kompany das, was du jetzt eben und was wir in der Runde besprochen haben, dieses Zusammenspiel, bewusst inszeniert, Kane und Gnabry, da glaubst du, das hat sich in gewisser Form ergeben?
Er will nicht den Stürmer nur vorne sehen. Es sind ja viele Positionswechsel bei Bayern. Ja, und gerade Kane, auch in der Vergangenheit, vor Kompany, ist der Kane ja auch nicht nur vorne drin gewesen als Stoßstürmer, sondern er hat sich immer ein bisschen fallen lassen, weil er auch im Spiel wieder teilnehmen wollte. Weil vorne bist du angewiesen. Jetzt kommst du ins Mittelfeld, bist mal ein freier Mann. Kommst du Ballkontakte und das gibt dir ja auch schon wieder Sicherheit. Kane nimmt sehr viel am Spiel teil und ich glaube, das ist auch seine Art, Fußball zu spielen und nicht nur bei Bayern München, sondern du hast es vorher gesagt, wenn du aus dieser Position kommst, dann suchst du die schon ab und zu wieder, auch wenn du eine neue Position hast. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass eben auch Kompany immer von Kane auffordert, sich mal fallen zu lassen, um Löcher zu reißen, um Überraschungen zu schaffen. Und Gnabry ist da der ideale Spieler dafür.
Aber glauben wir denn wirklich, und ich glaube, Lothar glaube das auch nicht, wenn Musiala zurückkommt, dann wird Musiala da wieder spielen. Und was ist dann wieder mit Serge Gnabry?
Ja, das ist eine Entscheidung des Trainers. Wir hoffen ja alle, dass Musiala zurückkommt. Und das ist ja wieder das Schöne. Nico Kovac hat Julian Brandt. Und Kompany hat vielleicht dann in dem Fall Gnabry in der Hinterhand. Und das sind Optionen für einen Trainer, die man gerne hat.
Das will nicht der Gegner sein. Ne? Also der Trainer hat es schwer zu entscheiden. Aber wenn man gegen die Bayern spielt und man kann gucken, ob sie den wahnsinnig formstarken Gnabry aufstellen oder den übertalentierten Musiala, dann gute Nacht.
Ich glaube, wir interpretieren viel zu viel rein. Lass doch mal die Realität kommen. Und vielleicht ein Punkt noch zu Gnabry. Wenn wir das schon
wieso jetzt? Du hast doch selber das Thema Gnabry aufgemacht.
Nein, darum geht es nicht. Ich interpretiere aber nicht, ist er jetzt deswegen so stark, weil mit letztem Vertrag und hin und her und vor und zurück. Ihr wisst alles viel zu viel. Ich möchte
das war doch jetzt eine fachliche Begründung.
Ja, einen Punkt möchte ich noch dazu sagen. Was ich bei Serge jetzt wahrnehme, das ist so eine Selbstverständlichkeit, so eine Ruhe am Ball, so ein Timing, was einfach automatisch auf den Platz kommt. Und das hängt damit zusammen, dass ich eine Sicherheit habe, ich spiele. Und ich spiele auch gut. Dann spiele ich auch so. Wenn ich in Frage gestellt werde, wenn ich ab und zu mal spiele, dann neigen Spieler schon mal dazu, etwas Besonderes machen zu wollen, eine Einzelaktion zu starten. Und was ich jetzt sehe, ist, dass er sich einfügt in ein Kombinationsspiel. Das ist einfach Weltklasse. Das geht Bob ganz ruhig. Du siehst einfach diese Ruhe am Ball und daraus ergeben sich sensationelle Situationen.
Aber dann ist ja spannend, was passiert, wenn Musiala zurückkommt, weil dann hätte er die Sicherheit, gesetzt zu sein, nicht mehr
umgehen. Ja, dann können wir das wieder hochrechnen. Wir können ja noch mal abstimmen,
wie dann das interpretieren dann, wir das
was
dann
der Vincent
mal
dann macht.
Ganz kurz.
Wichtig ist, dass er eine gute Lösung findet für den FC Bayern.
Ja, absolut. Komm, jetzt machen wir noch mal einmal den Schwenk. Früherer Bayern-Spieler Sandro Wagner ist jetzt Trainer beim FC Augsburg. Ist rhetorisch begabt, macht sehr viel. Ich finde es gut, aber natürlich, wenn du dann die Ergebnisse nicht hast, hat er im Moment nicht, fällt dir das schnell vor die oder auf die Füße. Wie nimmst du, wir haben nur noch ganz kurz Zeit, wie nimmst du ihn jetzt wahr und was rätst du ihm?
Ja, vielleicht das, was er gesagt hat, das wird er selber überprüft haben in den letzten Wochen und sagen, vielleicht hätte ich das eine oder andere nicht gesagt. Vielleicht hat er das eine oder andere, und das hat er ja auch irgendwo mal erklärt, nicht so gemeint, wie es vielleicht rübergekommen ist. Ja, einfache Arbeit mit der Mannschaft. Es ist aber auch der FC Augsburg schuld, weil es ist alles über Wagner. Die Mannschaft war im Endeffekt irgendwo im Medial gar nicht da. Es war nur noch der Trainer, und da haben sie sich ganz sicher generell alle Beteiligten keinen Gefallen damit gemacht.
Du kennst ihn gut, aber wollen wir nicht immer alle auch diese Typen, die auch mal mehr als die manchmal doch verwandten Floskeln von sich geben?
Ja, total. Also wenn er, der denkt das ja wirklich. Also wenn er am Mikrofon sagt, das ist für mich wie ein Computerspiel, ich habe das als Experte hingekriegt, als Spieler vorher, und jetzt will ich als Trainer dieses Spiel durchspielen, also diesen Trainerjob durchspielen, dann denkt er das wirklich. Dann geht er jeden Tag zur Arbeit, um das genau so zu leben. Und also wenn er dann jetzt stattdessen ins Mikro gesagt hätte, ach, aber ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein, und hoffentlich wird das alles ganz toll laufen, dann hätte ich ihm auch eine böse Nachricht geschickt und gesagt, bleib doch bei dir selbst. Natürlich kann ihm das jetzt auf die Füße fallen, und er wird auch dazu lernen, wann sage ich so etwas. Ich finde aber grundsätzlich auch erstmal total gut, dass er das tut. Die Augsburger Spieler, die werden gerade so ein bisschen aus der Pflicht genommen. Das kann gut, das kann schlecht sein, das wird man jetzt sehen. Denn im Moment spricht keiner darüber, dass die ihre Leistung nicht abrufen, weil alle sagen, ach guck mal, der hat gesagt, der Kader ist so gut wie die Bayern, und er hat gesagt, er will das Spiel durchspielen. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, ob das gut oder schlecht für den FCA ist.
Genau, das meine ich auch. Das erste Spiel, wo sie in Freiburg gewonnen haben, das haben nicht die Spieler gewonnen, das hat Wagner gewonnen. Ja. Und das ist eben das, was nicht sein sollte.
Der Club muss auch lernen, damit umzugehen. Wagner braucht jetzt zügig Ergebnisse. Das Ergebnis verraten wir nicht, Max, vom Spiel des ersten FC Köln gegen den VfB Stuttgart, aber du verrätst es, warum es sich lohnt, dran zu bleiben und das zu gucken, die XXL-Highlights.
Also ich darf verraten, Patrick, es gibt Tore, die wir zeigen dürfen, und dann gibt es eine strittige Szene. Eine Szene, die der Schiedsrichter dann nach Betrachtung der Bilder, der VAR hat ihn rausgeschickt, dann nochmal anders entschieden hat als in der Live-Situation. Wir mussten ganz genau hinschauen, die Lupe drauflegen, und Patrick, ich glaube, trotz Lupe werden wir am Ende nicht unbedingt alle einer Meinung sein.
Gut, also das wäre reizvoll für uns, aber es ist auf alle Fälle reizvoll für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dran zu bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der temperamentvollen Runde. Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis hierher vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran. Die XXL-Highlights warten. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.